nicht in diesem Ton.
Schnauze.
Einen Podcast aufzunehmen.
Einen wunderschönen guten Tag, wenn es draußen grün wird und die Sonne lacht, meine Damen und Herren. So möchte ich es verkünden. Es scheint die Sonne, oder mit dem Blick fürs zu sprechen, wenn es draußen wer wird und die Sonne schinkt, möchte ich mal sagen. Ne? Ich begrüße Sie, meine lieben Zuhörenden und Zuhörer, und vor allen Dingen ganz liebe Grüße an Herrn Krüger, der, ich weiß, zuhören wird, aber dazu kommen wir gleich. Zu meiner, ach so, ich sehe es, ist nämlich schon wieder falsch rum, weil ihr mir falsch hier reinkommt. Zu meiner Linken, zu Ihrer Rechten, meine Damen und Herren, Sebastian Hengstmann, hallo.
Hallo Heiko, freue mich dabei sein zu müssen.
Und zu meiner Rechten, zu Ihrer Linken, meine Damen und Herren, Tobias Hengstmann, hallo.
Gruß an die Runden.
Meine Damen und Herren,
Zum dritten Mal in Folge mit einer Frühlingsbegrüßung, meine Damen und Herren, Heiko Herfurth, der personifizierte Frühling.
Pause für ehrfürchtiges Einatmen. Nee, Schnappen nach Luft.
Schnappen nach Luft.
Also, wir müssen ein bisschen, je länger ich Tobias Hengstmann kenne, umso mehr wird er Heinz Wäscher.
Ich hab nicht so viel Zeit.
Weil er ist rallig, es ist Frühling und er ist rallig und er möchte heute noch ein Rohr verlegt bekommen. Er möchte heute noch ein Rohr verlegt bekommen.
Oh Gott, werden wir jetzt diese Diskussion aus der Podcast-Gruppe hier im Podcast nachvollziehen, in der Podcast-WhatsApp-Gruppe? Tobias fing nur mit dem Thema Klempner, er hat nur das Wort Klempner gedacht und bevor er es schon geschrieben hat, hat Heiko Herfurth sämtliche Klempner-Pornowitze ausgepackt, die es überhaupt nur gibt auf diesem Planeten.
Diesen einen halt, ein Rohr verlegen. Ja. Nein, und dann natürlich, was war noch, ja, es wird feucht und spritzt, ne? Genau.
Ja. Und vor allen Dingen ist es ja so, dass pornografisches Videomaterial ein völlig falsches Bild vermitteln für jugendliche, adolescierende, junge Heranwachsende, weil richtig. Da wird nämlich kolportiert, dass der Klempner pünktlich kommt. So, meine Damen und Herren, ich bin hier ein bisschen im Stress.
Wie oft war jetzt der Klempner bei dir?
Heute kommt das sechste Mal, wirklich das sechste Mal.
Hallöchen.
Hast du so extrem geschissen, dass deine Klosterin so
verstopft? Was soll denn das? Die Gastherme ist kaputt. Die ist aber auch schon 32 Jahre. Aber da wir das Haus ja im Sommer verkaufen, habe ich keinen Bock, mir eine neue Gastherme einbauen zu lassen. Für 6 bis 9.
Dann mach doch mal hier eine Wärmepumpe.
Nee. So. Und das Problem ist, Durchlauferhitzer könnte man ja auch wegen warmem Wasser, aber dafür ist es noch zu kalt. Das heißt, ich brauche jetzt Heizung und warmes Wasser. Und gibt einen schönen Spruch, der da heißt, wenn man in einem Pott Scheiße rührt, fängt es an zu stinken. Und das Problem ist, diese ganze Gastherme fällt gerade auseinander und dieser kleine, tapfere Gaswasserinstallateur kämpft jeden Tag mehrere Stunden um diese Gastherme.
Der hält quasi immer selber die Zündflamme am Brennen.
Genau.
Ja. Hast du jetzt gar kein warmes Wasser? Nein. Oder nur mit umständlich?
Wasserkocher.
Wow.
Aber ihr wohnt ja nicht weit auseinander, könnt ihr nicht so, könntest du nicht schnell
Warst
eine Tasse...
Warst du schon mal in meinem Bad?
Wasser rübertragen?
Ich möchte das nicht.
Ich möchte das nicht. Du gehst schnell rüber zum Waschen halt.
Nein, ich möchte das nicht. Das stinke ich lieber nicht.
Apropos stinken. Also gut, wir fassen das Ganze zusammen unter. Martin Klempner kommt heute zu Besuch zu dir.
So, genau.
So, haben wir's.
Wegen Klempner?
So.
Oh Gott.
Und noch die zweite Sache. Sebastian, deine Tochter ist ja eine große Influencerin.
Ich freue mich sehr, mit dem Kollegen Heiko Herfurth hier heute zusammenarbeiten zu dürfen.
Ich habe gestern Abend in der Garderobe, weil ja der Tobias und ich gestern gearbeitet haben, damit der Sebastian sich einen freien Abend machen kann.
Ich war 3 Stunden auf Chorprobe.
Ja. Aber die Kinder ja trotzdem
Grüße allein, an die Kolleginnen von Multivokali.
Und Grüße ans Jugendamt, die Kinder trotzdem allein zu Hause sind. Und ich mache mein Instagram an und sehe, dass deine Tochter live ist. Ne? Und dann dachte ich so, guckst du mal, ne? Ich habe bisher nur Philipp Amthor und deine Tochter quasi live. So, da guckst du mal rein. Und da hat sie, ein Haul war es nicht. Sie hat aber über Schminksachen geredet. Ein Haul.
Ach so.
Ja, ja. Sie hat aber geredet, was gekostet hat. Aber jetzt nicht im Sinne von hier und hier habt ihr noch einen Gutschein für mich, für euch. Und dann sagte sie, oh, hallo Heiko. Und dann fragten sie hat das mit 2 Mädels zusammen gemacht, fragten die Mädels, wer ist denn das? Und sie, ein Kollege von meinen Eltern. Und das fand ich doch ein bisschen, nicht mal mehr eine eigenständige Person bin. Und bei deiner Tochter hätte ich damit gerechnet, dass sie sagt, das ist schon fast eine Art Freund von meinen Eltern. fast schon so etwas wie eine Art Freund von meinen Eltern.
Ja,
aber nee, ich bin nur ein Kollege.
Naja, ich sag mal so, der Trauzeuge auf deiner Hochzeit ist ja mein Bruder. Was soll ich denn dazu sagen?
Und nicht nur der. Im Prinzip sind es alle, außer du.
Ja. Außer mir.
Ja.
Aber es ist immer noch nicht geklärt. Und meiner Frau.
Es ist immer noch nicht geklärt, wer unterschreibt.
Hört also Roman jetzt erstmal ich.
Genau. Hört Roman diesen Podcast?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der hat Besseres zu tun mit seiner Zeit. Also Besseres anzufangen.
Mhm. Er hat ja eine sehr hübsche Frau, ne?
Ja, das stimmt.
Ja, okay. Ja. Wo führt das jetzt hin?
Nirgendwo, das war bloß eine Feststellung.
Achso, okay.
Ja. Warst du auch Trauzeuge bei Roman?
Nein. Nein, da gab es, ich weiß, nee, das geht jetzt zu dir, das erzähle ich euch mal privat. Also
okay.
Das ist ja immer, wenn man so Sachen nicht abspricht mit der Familie, gibt es
natürlich
Diskussionen.
Apropos Sachen nicht mit der Familie absprechen, das steht für mich im Raum und ich habe da auch versucht, mit Tillmann drüber zu reden, aber da war kein so richtiges Reinkommen. Was halten wir denn von Dieter Hallervorden?
Also ich habe, du hast ja heute bestimmt schon die Volksstimme gelesen.
Ja.
Und hast auch den Leserbrief dazu gelesen?
Ja, ja.
Ja, ja. Und ich denke, okay, wo ist denn dieser flächendeckende Aufschrei, von dem hier die Rede war? Es wurde einmal, ich habe es einmal irgendwo in Social Media, die Volksstimme hat auch was darüber geschrieben, aber diesen Aufschrei habe ich irgendwie gar nicht mitbekommen.
Was heißt denn Aufschrei? Also es gab in meiner Timeline...
Kann mal bitte irgendjemand erklären, worum es geht, falls es irgendjemand
nicht weiß? Darf ich das kurz erklären? Es gibt ja diesen berühmten Palim-Palim-Sketch, wo Dieter Hallervorden mit einem Spielpartner im Knast so Doppelstockbett sitzt und denen ist langweilig und dann sagt der eine, wollen wir Einkaufsladen spielen.
Kaufmannsladen.
Und dann sagt er, ja, okay, dann kommt er rein, Palim Palim, geht zum Tresen, sagt, ich hätte gerne eine Flasche Pommes frites. Und dann sagt er, es geht nicht, das ist Quatsch, es gibt keine Flasche Pommes frites, das tauschen wir mal. Und dann kommt der andere und sagt, ich hätte gerne Pommes frites. Und dann sagt Dieter Hallervorden, ja, haben Sie eine Flasche dabei. Das ist der Gag. Der Gag aus den 70ern beginnt mit dem Geplänkel vorher. Ich weiß gar nicht, ob die auch thematisieren.
Nein, es wird nicht thematisiert.
Boah, ist das langweilig.
Genau.
So.
Und jetzt ist es so, dass Dieter Hallervorden bei der Jubiläumsshow von der ARD diesen Sketch live in der Sendung, die ja aufgezeichnet wurde, performt hat und Folgendes sagt auf die Frage, warum er denn im Knast sitzt. Sagt, ja, habe ich wohl Falsches gesagt? Ich habe Negerkuss und Zigeunerschnitzel gesagt und jetzt sitze ich im Knast. Wo ich kurz davor war, mein Handy an die Wand zu schmeißen, als ich das gesehen habe. Okay, alles gut. Die ARD hat es drinnen gelassen. Die haben es nicht rausgeschnitten, haben es dann gesendet. Und jetzt geht hier der Flächenbrand los, dass man ja hier nichts mehr sagen darf und dass die junge Generation ein völlig falsches Verständnis von Satire hat. Wow.
Ich finde, der Shitstorm geht in beide Richtungen. Das ist ja das Problem. Der Shitstorm geht einerseits in die Richtung, und wenn ich hier Shitstorm sage, meine ich bis zu 12 Kommentare. Der Shitstorm geht einerseits, dass Dieter Hallervorden in einer öffentlich-rechtlichen Sendung das Wort Neger und Zigeuner gesagt hat, im Zusammenhang mit Negerkuss und Zigeunerschnitzel, dass das nicht geht, dass man das hätte rausschneiden müssen. Und der andere Shitstorm geht in die Richtung, dass er im Knast sitzt, weil er das gesagt hat. Verstehst du? Also, es kommt aus beiden Richtungen. Aber du hast recht, Heiko. Es ist ein Shit-Furz.
Also von Storm. Nicht mal eine Blähung. Also.
Furzsturm, wenn dann.
Das ist so ein Furz, den man nicht hört, aber den man riecht. Weißt, so ein ganz kleiner. So einer.
Und der trotzdem einfach nur nervt. Und ich verstehe auch gar nicht, warum wir jetzt unsere kostbare Zeit damit vergeuden. Weil
ich möchte, weil ich das jetzt hier ein für alle Mal geklärt haben will. Und ich glaube, wenn wir das
müssen Sie auch alle nachrichten, was wir jetzt hier besprechen.
Genau. Ich kann sagen, wenn wir das jetzt erschöpfend hier ausdiskutiert haben, dann ist das Thema auch erledigt.
Nee, ich würde noch sagen, das habt ihr die Sendung ganz, habt ihr ja nicht gesehen, wahrscheinlich.
Nee, das war irgendwie 75 Jahre ARD, ne?
Ich fand ja, das, weil es war auch der von uns eigentlich sehr geschätzte Jürgen von der Lippe war ja auch zugegen und hat eigentlich auch er hat ja gesagt, als er reinkam, guten Abend, meine Damen und Herren, ich darf es ja noch sagen, die Tagesschau darf ja nicht mehr Damen und Herren sagen. Und das war schon, wo ich sage, oh, jetzt ehrlich, oh Jürgen, was ist denn, also, weil natürlich darf der SS,
Jürgen.
Nur weil die ARD oder die Tagesschau-Redaktion beschlossen hat, dass sie nicht mehr guten Abend, meine Damen und Herren, sondern nur noch guten Abend sagen, willkommen zur Tagesschau, hat sie doch niemandem verboten, Damen und Herren zu sagen. Und das finde ich schade, dass Jürgen von der Lippe so schlecht altert, ne? Also das ist so alte Weise.
Das wirklich?
Ja, es überrascht mich.
Er altert extrem schlecht.
Also man kann das doch scheiße finden, aber man muss es doch nicht, weißt du?
Aber also, das Publikum von denen ist doch voll auf der Wellenlänge. Ist doch völlig klar, dass er das macht. Der kriegt doch jeden Abend dafür in den großen Hallen stürmenden Applaus.
Ist doch ja, Moment, der ist ja, aber, er ist ja nicht mehr in den großen Hallen, die schafft er ja nicht mehr.
Aber es kann doch keiner, im Ernst der Meinung sein, dass das verboten ist, nur weil die Tagesschau das nicht mehr sagt. Also, das doch, ist so.
Naja. Das ist jetzt halt die Frage, Satire geht ja auch manchmal gegen die eigene Überzeugung und das ist natürlich satirisch gemeint, klar, aber, ganz großes Aber und wir wissen alle, was vorm Aber kommt, ist ein Haufen Scheiße.
Nein, es hat was vorm Aber, also das Aber relativiert alles, was vor dem Aber steht, so.
Alles, was vorm Aber kommt, ist ein Haufen Scheiße. Ja. Große Gegenwartsphilosoph Ned Stark in der Dokumentationsserie Game of Thrones. Game of Thrones. So. Die Tatsache, dass es offensichtlich ein Publikum dafür gibt, was sich sowas anders. Ich verlinke euch, das habe ich bei Luke und Hengstmann auch schon gemacht, das mache ich jetzt hier auch nochmal. Ich verlinke euch den Auftritt von Simone Solger bei Nur im Ersten von vor
zwei Wochen.
Das hatte ich in die Gruppe gestellt.
Das ist die Krönung von allem.
Hast du es gesehen, Heiko?
Nein. Nein, du hast es aber nicht verlinkt, ne? Du hast doch nur so geschrieben, oder? Was verlinkt?
Nee, ich habe es verlinkt. Ich verlinke es mal jetzt hier in den Shownotes. Das, meine lieben Hörenden, ist das Ende des deutschen Kabaretts. Das ist Boomer-Kabarett par excellence gegen Simone Solger, oder besser gesagt die Autorin von Simone Solger, die schreibt ja nicht einmal selbst.
Deutschen Kleinkunstpreisträgerin.
Trägerin des Deutschen Kleinkunstpreises 2020 oder so, in dem Dreh. Genau, weiß ich es nicht. Dagegen ist Dieter nur ein linksradikaler Hetzer.
Oh, ich habe aber heute zum Beispiel auf Facebook gesehen, dass ich kenne diesen Never Forget Nikki Account nicht, der scheint aber Never Forget Nikki, weiß ich nicht. Der hat sich über nur aufgeregt, weil nur gesagt hat, dass die AfD quasi nur Psychopathen enthält und deswegen unwählbar sei.
Darf ich kurz zitieren?
Warte, ganz kurz. Und da dachte ich, okay, es geht hin und her, ne? Also wir regen uns über, naja gut, aber erzähl.
Dieter nur sagt.
Also jetzt kriegt Dieter nur von den Rechten auf die Fresse,
bloß so. Mal so. Nein, das. Naja, also beides. Also es gibt sehr viele Psychopathen bei denen, also bei der AfD. Ich würde erst mal sagen, dass man mit der AfD überhaupt gar keine Politik machen kann. Nur haben wir sie so lange ignoriert, dass der Aufstieg der AfD auf realen Problemen beruht, dass wir jetzt in dieser misslichen Lage sind, wahrscheinlich irgendwie darauf reagieren zu müssen.
Wow. Er hat faktisch nicht ganz Unrecht. Er hat recht, es sind nur Psychopathen in der AfD. Er hat recht, wir haben sie jahrelang ignoriert.
Nee, das hat er nicht gesagt. Er hat gesagt, da sind ein Haufen Psychopathen. Er hat nicht gesagt, es sind alles Psychopathen.
Sehr viele Psychopathen.
Sehr viele Psychopathen.
Stimmt, es sind sehr viele Psychopathen, aber es sind auch ein paar stundsdumme Hohlköpfe dabei. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber er hat ja faktisch nur... Bei nur ist halt wieder dieses Geschmäckle dahinter, wie der das zusammenfasst und was der da so...
Aber von das wo so er denn rangeht. Letztendlich sagt er doch nicht, Grenzen dicht und die 5 Punkte vom März bitte umsetzen, damit ihr Ruhm im Karton ist, anstatt mal die Ursachen zu bekämpfen. Das ist doch das Problem.
Ja, ja.
Das ist das Problem. Wieder nur Symptomatik. Nur Symptomatik.
Nur. Schade, nur. Ich finde das jetzt leider nicht, was da dieser...
Also, nochmal kurz zu Hallerforn, meine Damen und Herren. Ja. Ich denke... Wenn man das so macht, kann man das machen, weil wir ein freies Land sind, aber es ist immer ein Zeugnis von...
Na?
Ach, ich will jetzt nicht kein falsches Wort sagen.
Sag's ruhig, ich kann's ja... Heiko kann's ja dann relativieren.
Ein Zeugnis von... Ich will es nicht sagen. Starrköpfigkeit, nicht mit Zeitgeist gehen.
Sag doch, was du denkst, verflucht
Toleranz
nochmal.
Toleranz und solidarischen Umgang mit Menschen und so weiter und so fort. Also es ist einfach irgendwie doof, wenn man das so macht. Aber es ist okay. Kannst du so machen und es ist eben Kacke.
Ja. Naja, ich finde es halt nach wie vor schlimm, aber diese ganze Diskussion brauchen wir ja nicht führen, weil die ständig führen und die auch nichts bringen. Ich finde es halt schlimm, dass man sich über so einen Kram aufregt, während, so blöd wie das jetzt klingt, in der Ukraine Krieg ist und hier Ausländer abgeschoben werden, die eigentlich nicht ab. Also, versteht ihr, was ich meine? Wir haben wirklich schlimmere, also ich weiß, Heiko, du hast es wie die Pest zu sagen, haben wir keine anderen Probleme.
So.
Natürlich, ich weiß das, ich sehe das ja ähnlich wie du. Aber wie kann man denn bitte seine Zeit im Fernsehen damit verschwenden, sich darüber aufzuregen, dass man hier nicht mehr Negerkuss sagen darf?
Na, vor allen Dingen, weil sich ja es hat niemand danach kommentiert und dann kannst du sagen, oh, Didi, da hast du aber, ne? Also es hat ja niemand
den Finger in die Wunde gelegt.
Nee, oder sagen wir mal, niemand ist über das Stöckchen gesprungen, was Dieter Haller von hinten, und er hat es ja wirklich jedem hingehalten, sage ich mal, ne? Er saß ja auf, okay, danach saß er, glaube ich, doch, er saß nochmal auf dem Sofa, glaube ich, egal. Also ich meine, und Kai Pflaume ist ja jetzt auch nicht dafür bekannt, dass er dann gern auf eine Diskussion sich einlässt, ne, wenn es kritisch wird. Ich glaube, bei von der Lippe hat er ganz kurz, na ja, gesagt, aber das war dann auch schon. Also niemand regt sich doch drüber auf, außer die es anfangen, oder? Also habe ich das Gefühl.
Naja, es ist, als wenn sich ein Raum stellt, irgendwas rumschreit und dann völlig beleidigt ist, dass keiner reagiert und dann anfängt mit Baseballschläger auf alle einzuschlagen, weil die nicht reagieren.
Man weiß es nicht, ne? Aber es ist so schade, ja, weil gehört werden die. Also habe ich das Gefühl, ne?
Ach, naja, weiß ich nicht. Du hast ja recht, Heiko, es ist ein Shitfurz. Nicht mal eine Blähung. So. Insofern scheint unser System ja doch entwickelter zu sein, als man denkt. Was mich viel, 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 viel mehr erschreckt ist, wenn man den aktuellen Umfragen glauben darf, und die sind jetzt nicht hundertprozentig seriös, was ich so gelesen habe, ist, dass die AfD jetzt offensichtlich in Umfragewerten gemein auf mit der CDU ist. Das heißt jetzt nicht, dass die AfD auf 28% geklettert ist, sondern dass die CDU in Umfragen so weit abgestürzt ist, dass die AfD mit ihren Umfragen 22%, die sie ja vor der Wahl auch schon teilweise hatte in den Umfragen, dass die jetzt ungefähr gleich auf sind.
Aber warum nur, weil die CDU schon, bevor sie überhaupt, also bevor Merz Kanzler ist, schon mehrere Wahlverbrechen gebrochen hat? Kann ich mir nicht vorstellen.
Ja, ja. Also ich kann mir vorstellen, dass das der Grund ist. Kann aber auch sein, dass das die allgemeinen Umfragefehler sind und dass das jetzt so aufgeblasen wird. Mhm. Also man muss ja, fairerweise...
Der gleich und bläst auch auf.
Man muss fairerweise anerkennen, Merz hatte, also dafür, dass Merz noch nicht mal Kanzler ist, hat er wahrscheinlich schon mehr gemacht als die Merkel in ihrer gesamten Amtszeit. Das darf man bitte nicht vergessen.
Ne, was denn?
Na, zum Beispiel diese Schuldenbremse mit dem alten Bundesrat, das ist ein politisch cleverer Trick. Sowas hätte die Merkel nie gemacht.
Ja.
Weil es unlauter ist. Also,
was?
Naja, unlauter jetzt ist nicht. Es ist vielleicht. Man kann darüber diskutieren, aber es ist ja rechtlich okay. Ne? Ja.
Natürlich ist es rechtlich okay. Ja. Und es ist auch völlig legitim und es wurde auch schon öfter gemacht. Das Problem ist, oder der Vorteil, oder ich weiß nicht, also Friedrich Merz, Bundeskanzler, ich habe keine Ahnung. Also ich glaube, alle drei, wie wir hier im Podcast sitzen, sind alle drei der Meinung, diese Koalition wird die Legislatur durchhalten, oder?
Boah, was unterstellst du mir hier? Du meinst, also ich würde vielleicht unterschreiben, dass ich davon dass ich jetzt zum heutigen Zeitpunkt davon ausgehe, dass es nicht so eine Streitereien innerhalb dieser Koalition
genau,
gibt. Das ja.
Das
aber
meine
ob
ich.
Sie durchhält, das...
Naja, ja. Gut, also jetzt, wenn nichts Unvorhergesehenes passiert, okay. Aber jetzt rein von der Anlage her ist diese Koalition... Gut, das habe ich auch bei der Ampel gedacht. Ich habe hier tatsächlich, ich hätte Christian Lindner nicht zugetraut, so viel Ego und so viel staatsmännisch, also so viel... politischen Dilettantismus in sich zu haben, dass er eine Koalition sprengt.
Ja, aber da gab es doch eindeutige Anzeichen für. Zum Beispiel F, D und P.
Ja, Heiko, ich bin halt sehr dumm.
Ach so, ja. Tobias, wie siehst du das denn?
Also ich denke, dass diese Koalition durchhalten wird, weil die CDU ja dieser SPD sowas von in den Arsch kriegt, dass es fast schon, dass man es bis hier riechen kann.
Hast du dir den Koalitionsvertrag mal durchgelesen? Das stimmt überhaupt nicht.
Das ist auch so, hast du dir den durchgelesen? Nee, aber also
wir können den jetzt gerne mal durchgehen.
Ich möchte Tobias insoweit widersprechen, dass einfach aus Prinzip, ich hab das ja auch gedacht, mein Gott, der hat sich ja ganz schön verbogen, ne, damit er so, aber wenn du jetzt zum Beispiel die Grünen, ne, die könnten wir denken, oh, die Grünen, die haben noch richtig eins rausgeholt, dadurch, dass sie damit sie zustimmen, ne, aber eigentlich ist es ja nur, die Möglichkeit gegeben, das heißt genau. Ja nicht, ja Schwarz-Rot, dass diese Kredite für Klimaschutz aufnehmen muss, sondern es ist nur rechtlich möglich, dass sie es tun könnte. Aber Merz kann auch sagen, ich mach's aber nicht.
Naja, nee, es steht schon drin, also wenn dieses Sondervermögen aufgenommen wird, müssen mindestens 100 Milliarden oder so ähnlich, ich weiß, ich habe es jetzt nicht formulierungstechnisch im Kopf, auch für den Klimaschutz eingesetzt werden. Nun ist natürlich die Frage, was ist Klimaschutz?
So.
Darf ich da ganz kurz noch was zu meinem Satz sagen, den ich gerade gesagt habe?
Sehr gerne.
Aber selbstverständlich. SPD hat 16%, gerade so 16% erreicht. Eine 16%-Partei kriegt jetzt 7 Bundesministerien? Mhm. Und hat natürlich, weil die CDU hat nur die Chance, mit der SPD zu regieren, weil das BSW ja nicht reingekommen ist. Und da konnten die natürlich mit ihren 16% richtig Krawall machen. Es geht mir einfach um die Relation.
Das ja, ist aber die, wie viel kriegt denn die CSU?
3. So. Und die haben 5%.
So.
Und insgesamt hat die Union bundesweit 29% und die kriegen 10 Ministerien. Also bitte, die Argumentation ist völliger Quatsch, Bruder.
Ja, dann tschüss, dann bin ich jetzt hier raus. Mein Gott.
Oh, man widerspricht ihm.
Ja.
Ja, was, du solltest, wir sagen jetzt Herr Hallervorden zu ihm.
Ja,
weißt du, was soll man hier mal sagen?
Du solltest dich einfach mal duschen.
Mm. Kalt abduschen.
Naja, ich glaube, dass, also ich habe mir den ja wirklich durchgelesen, den Koalitionsvertrag von vorne bis hinten. Nein, zum Beispiel eines der wichtigsten Themen im SPD-Wahlkampf war ja, warum auch immer, diese Mindestlohn 15-Euro-Geschichte. Wo ja jeder, der auch nur ein bisschen Ahnung hat, sofort die Augen verdreht. Weil wir haben hier eine Mindestlohnkommission und das hat Gründe, warum wir die haben. Der Mindestlohn sollte halt nicht politisch gestaltet werden. Und das ist jetzt, also da steht drin in dem Koalitionsvertrag, da steht drin, es wird angestrebt, aufgrund der Lohnentwicklung in diesem Land einen Mindestlohn von 15 Euro im Jahr 2026 zu erreichen. Da steht also nicht, ab 2020 gilt hier Mindestlohn von 15 Euro, weil der ist ja in diesem Jahr auf 12,84 Euro erhöht worden.
82.
Und wird nach der Rechnung theoretisch im Jahr 2026 wahrscheinlich auf 13,50 Euro erhöht oder so. Aber noch ganz weit weg von 15 Euro. Und was bedeutet denn Mindestlohn? Heiko, du bist da unser Wirtschaftsexperte hier.
Ich bin in einer Gewerkschaft, damit bin ich für Mindestlohn zuständig.
Naja, nee, was bedeutet Mindestlohn? Du müsstest da als Gewerkschafter eigentlich gegen Mindestlohn sein.
Als Gewerkschafter. Na, nee, ich bin dagegen, dass es einen Mindestlohn braucht. Ja, das,
genau.
Das ist richtig, genau. Wir können ja, auch
ja, was bedeutet über den Mindestlohn?
Den Tarifvertrag, dass man das mindestens kriegen, dass die Friseurin mindestens so und so viel Stundenlohn kriegen sollte. Also 15.
Ja. Und wir sind uns ja alle einig, dass wir uns im Moment in einer wirtschaftlichen Situation in diesem Land, oder gar nicht mal wirtschaftlich, in einer demografischen Situation in diesem Land befinden, dass Arbeitgeber froh sein müssen, überhaupt noch Leute zu finden, die für einen Mindestlohn arbeiten.
Da gebe ich dir grundsätzlich recht, aber trotzdem gibt es genug, die ja trotzdem, also bereit weiß ich nicht, aber zumindest für weniger als den Mindestlohn arbeiten. Also die weniger als den Mindestlohn bekommen.
Das sieht man, der Indiz dafür ist ja auch, dass du jetzt an den LKWs oder an den Transportern hinten dran hast, wir suchen Mitarbeiter und dass halt immer eine ganze große 15 oder eine 16 hinten drauf steht.
Genau. Also ich glaube tatsächlich, dass die politische Festlegung des Mindestlohns, das war wie, als sie den Mindestlohn eingeführt haben, war es gar nicht mehr nötig, einen Mindestlohn einzuführen, weil sowieso niemand mehr für 4 Euro die Stunde gearbeitet hat.
Also es ist ja wie mit den Streiks. Warum haben wir so viele Streiks momentan?
Ja, weil Heiko in seiner Funktion als Gewerkschafter hier das ganze Volk gegen uns aufwiegelt.
So. Und wir hier nicht mehr mit der Bahn fahren
können. Was machst du da?
Mein Mausrad ist tierisch dreckig.
Ja, aber du kannst es mit warmem Wasser abwaschen. Der
diskutiert über Mindestlohn und er putzt hier sein Mausrad.
Ja, du kannst es mit warmem Wasser abwaschen.
Ja, aber was, wie denn jetzt? Was ist denn die Alternative? Aber die Kommission, also man müsste der Kommission Befugnisse geben, aber das kann man ja auch nicht machen. Wenn die Kommission jetzt sagen würde, wir fordern 25 Euro und es würde automatisch umgesetzt werden, nur weil es die Kommission sagt.
Die Kommission
auch nicht richtig.
Entwickelt doch in Abhängigkeit von der wirtschaftlichen Situation einen Mindestlohn, der für die Wirtschaft irgendwo tragbar oder sinnvoll ist. Das ist doch das Ding.
Der Mindestlohn wird an der allgemeinen Lohn- und Preisentwicklung gekoppelt. Und das ist auch sehr vernünftig. Es ist wahrscheinlich nicht perfekt, aber es gibt kein perfektes System.
Es gibt doch auch um Vorausschau. Also wo geht das hier hin? Wie ist die Entwicklung von den Leuten, die hier noch arbeiten können? Bla bla bla. Also,
ja, und dann überfällt Putin Taiwan und dann wissen wir hier gar nicht mehr.
Also, ich finde, diese Mindestlohnkommission, die wurde ja aus irgendeinem Grund vor Gedi ans Leben gerufen.
Ja, natürlich.
So.
Naja, gut, also, das ist jetzt aber auch kein Argument.
Weil?
Naja, also, halt,
da hat genau, Sinn. Naja, die, das wird schon sein, da werden die Genossen schon sich was bei gedacht haben.
So.
Also, da gibt es ja Gründe für. So, damit ist die Diskussion beendet.
So genau, das gibt es jetzt und dann ist nein, aber ich glaube, uns ist hier allen klar, dass eine politische Festlegung des Mindestlohnes auf einfach mal 15 Euro, das ist übrigens eine Forderung der Linkspartei.
Bloß ja, so. Weiß ich aber nicht, aber guck mal, es gibt ja auch, also es gibt ja ein Gesetz, wo auch drinsteht, dass die Höchstarbeitszeit in der Regel nicht mehr als 8 Stunden sein darf, ne? Ausnahmen auf 10 Stunden, so. Da könnte man jetzt genauso hingehen und sagen, naja, aber entschuldige, wie soll das denn gehen? Also weißt du? Bei mir müssen die halt 12 Stunden arbeiten. Also, weißt du, das ist, es ist nun mal ein Schutzgesetz. Also da wird ja auch im Endeffekt irgendwie eingegriffen.
Ja, natürlich.
Ja. Also ich weiß jetzt, also warum.
Na, es wird aber keine Kommission geben, die festlegt, wie lange die Arbeitszeiten sind.
Naja, da wird es schon was, irgendwelche Arbeitsmediziner, die mal gesagt haben, 8 Stunden ist schon nicht ungesund.
Oder alles. Ach, naja, weiß ich nicht. Ich glaube tatsächlich,
dass. Oder einfach nur, das hat jemand festgelegt, damit ist das richtig.
Ja, tatsächlich, weil noch vor 100 Jahren haben die Leute ja, weiß ich nicht, 24 Stunden gearbeitet und weiß nicht, reicht dann noch die ganze Nacht. Aber und es geht ja jetzt auch wieder in die Richtung 6 Stunden, glaube ich. Also ich glaube, dass der 30-Stunden-Job irgendwann der Vollzeitjob sein wird.
6 Stunden? Das heißt, wir müssen 6 Stunden am Abendprogramm machen?
Aber es ist ja, ich weiß nicht, also was ich jetzt immer höre, wenn Leute sagen, also merken das ja, dass Leute kommen und sagen, 40 Stunden Woche ist mir jetzt persönlich zu viel, ich möchte halt mehr Zeit. Ich habe auch Kollegen, die sagen, du, mir ist Privatzeit lieber wichtiger als Geld. Ne? Also ich gehe lieber weniger arbeiten, anstatt ich mehr Geld bekomme.
Genau.
Ja, aber dann höre ich eben auch Stimmen, die sagen, ja, also Problem, also sag mal, also dann wird immer geredet, als wenn die Leute faul sind. Ich glaube aber nicht, dass das was, also wie seht ihr das? Ich sehe das ja nicht als Faulheit an, sondern dass Leuten einfach Zeit
war, naja, mit der Familie für ihr Hobby. Diese berühmte Work-Life-Balance, die ja hier zu allem zum Vorwurf gemacht wird und das, was wir hier haben, gerade die Ossis, ja, das, was wir hier seit 80 Jahren hier erarbeitet haben, geht jetzt kaputt, weil keiner mehr arbeiten will. Das Problem ist ja, dass die das aufgebaut haben und hier 12 Stunden pro Tag durchgeknüppelt haben, sind alle krank, traumatisiert und nicht mehr zu gebrauchen.
Genau.
Die Frage ist, ob wir das wirklich langfristig, ob wir so eine Gesellschaft weiterhin möchten, eine traumatisierte,
naja,
kranke
die Frage und ist ja auch,
Gesellschaft.
Die Frage ist ja auch, was Work-Life-Balance überhaupt bedeutet. Also zum Beispiel, Heiko, könnte ich mir jetzt vorstellen, du machst deinen Job jetzt nicht unbedingt aus Leidenschaft.
Das würde ich so gar nicht unterschreiben. Also jeder sucht ja aktiv oder nicht ganz so aktiv nach einem Sinn in seinem Leben und viele finden ja Erfüllung in einem Job. Ob das jetzt immer, ne, also vielleicht wäre ich auch gerne, also vielleicht würde ich im Tierarzt mehr aufgehen.
Ja, weiß ich nicht.
Also, das weiß man ja immer nicht, ne?
Während das bei meinem Bruder und mir zum Beispiel tatsächlich so ist, obwohl es natürlich anstrengend und aber wir können ja Arbeit und
Privatleben. Anstrengend, gerade gestern Abend war es für Sebastian sehr anstrengend.
Ja, das war hart.
Ich hatte 3 Stunden Chorprobe, ihr Affen.
Die wusstest du ja. Also es ist ja nicht, dass du die freiwillig gemacht hättest. Du hast ja einen Knebelvertrag unterschrieben. Und wir haben auf der Bühne gelacht, Tobias, während dein armer Bruder in den Notenbergwerken
die Partitur abgebaut hat.
So, ich möchte nochmal zitieren. Ich stehe nicht ganz in der... Wo standst du nicht ganz?
Ich stand nicht ganz in der Harmonie.
Ich stehe nicht ganz in der Harmonie. Hat er... Na bitte, erzähl.
So, während es bei uns ja mit Work-Life-Balance schwierig ist, weil wir ja tatsächlich... Ich weiß nicht, betrachtest du unseren Beruf als Arbeit?
Naja, es ist schon anstrengend. Aber ich sage das ja immer
darum
wieder
geht's
auch,
nicht.
Auch der Presse sehr gerne. Wenn ich 19.30 Uhr auf die Bühne gehe, habe ich Feierabend.
Vor allem, wenn du um 19.30 Uhr mit Heiko auf die Bühne gehst, mit deinem Kollegen.
Ja, dann ist es wieder Arbeit.
Und gestern war es wirklich Arbeit.
Den ganzen LAN zusammenhalten.
Ich möchte übrigens hier an dieser Stelle mal erwähnen, dass jedes Mal, wenn das Erfolgsprogramm ausgezählt läuft, ich immer so um, naja, ich würde sagen...
20.05 Uhr.
So gegen 20.02 Uhr eine Nachricht bekomme von meinem Bruder.
Günther Oresch.
Ich möchte das, wollte es einfach nur mal im Podcast vorspielen.
Das kann jetzt keiner nachvollziehen.
Natürlich nicht. Ich möchte das, wollte es einfach nur mal. Wenn euch das interessiert,
googeln Sie Günther Oresch.
Günther Oresch. Wenn Sie das interessiert, kommen Sie bitte in das Erfolgsprogramm ausgezählt mit meinem lieben Bruder, meiner lieben Frau und meinem Kollegen Heiko Herford.
Fast schon so etwas Ähnliches wie eine Kollege.
Eine Art.
Heiko, wieso sitzt du so weit vom Mikrofon weg? Hast du keine Lust mehr?
Nee, ich dachte, weil Sebastian gerade ausholte, dachte ich...
Nö, ich wollte einfach nur mal Günther Oresch.
Ach so. Also Work-Life-Balance.
Genau.
Natürlich macht ein das Unternehmen kaputt. Das ist doch klar. Das ist doch gar keine Frage.
Merke dich aus.
Aber, naja, das ist eine, denke ich, fast schon eine philosophische Frage. In dem Moment, wo man eine Sache macht, die einem Spaß macht, arbeitet man nicht. So sehe ich das. sondern hat
genau, irgendwie, es gibt ja diesen Spruch, machen Sie Ihr Hobby zum Beruf und Sie müssen nie wieder arbeiten.
Genau. Das ist halt sehr schwierig, weil viele ja gar nicht, und das meine ich mit fast schon philosophisch, dass ja dieses System, in dem wir hier leben, diese Gesellschaft gar nicht darauf aus ist, das fängt ja bei der Bildung an und das zieht ja eine Riesenkette nach sich, dass hier überhaupt nicht nach Talenten gesucht wird.
Genau. Es geht darum, dass jeder später irgendwann mal einen Job hat,
genau,
und irgendwas macht und damit Geld verdient. Also Lohnarbeit liegt nach wie vor der Fokus auf dem Begriff Lohn. Es gibt, genau, inzwischen ganz viele Menschen, die Sachen machen, die nicht mehr des Lohnes wegen, wie wir zum Beispiel. Wir machen es nicht wegen der Kohle. Wenn wir es wegen der Kohle machen würden, würden wir, glaube ich, eines falsch machen.
Des Geldes wegen.
Genau.
Wir haben uns für diesen Beruf entschieden, weil wir A, das Talent haben, es kann ja nicht jeder.
So, ist es so bescheiden, dass du es selber von dir behauptest.
Ja, ist doch so. Also so, jetzt mal ganz ehrlich. Also
wie du es gesagt hättest, Heiko. So wie du es gesagt hättest.
So.
Ich weiß nicht, wie man so leben kann.
So. Und der zweite Grund ist einfach, dass wir also Herr unserer Zeit sind, so. Also wir teilen uns das ja alles selber ein, mehr oder weniger.
Genau, vor allen Dingen die Anfangszeit namens.
Wieso?
Ja, das teilen wir uns überhaupt nicht ein. Abends ist Vorstellung, Punkt. Da können wir vielleicht mal eine halbe Stunde plus minus. Aber das kannst du überhaupt nicht einteilen.
Irgendwas ist ja immer.
Naja, ein bisschen schon, weil du könntest ja sagen, jetzt als Beispiel Donnerstags möchte ich gerne nicht spielen. Nein, das ist ja jetzt gar nicht ironisch, genau, ist ja so.
Ich kann zum Beispiel sagen, ich möchte so viele wie möglich Donnerstage im Monat frei haben.
Genau. Genau.
Das kann ich machen.
Ja. Richtig.
Das kann
eine Krankenschwester.
Zum Beispiel wahrscheinlich nicht. Wobei, wenn die lange dient ist und sich im Kollektiv gut, geht das wahrscheinlich auch.
Kollektiv, in der Brigade.
Ja.
Naja, also ja, also genau, die meisten, die an der Lohntätigkeit nachgehen, sind nicht so frei in ihrer Arbeit. Obwohl da jetzt, Corona auch was Gutes gehabt, Homeoffice, ja, hin und her, alles sowas, dass wir da echt einen Schritt weiter sind. Und es scheint zu funktionieren. Ne?
Aber natürlich ist es auch so, dass du, man sagt mir, man ist frei, man ist sein eigener Chef. Nee, im Großen und Ganzen ist man sein eigener Angestellter. Man hat ja sozusagen immer die Verantwortung im Nacken, den Unternehmen gegenüber, den Mitarbeitern gegenüber, und da, du bist ja immer irgendwie im Zugzwang. Also ich habe ja nur im Gegensatz zu meinem Bruder, habe ich ja beides wirklich erlebt, lange erlebt, einmal Angestellter zu sein und einmal ein Unternehmen zu.
Du hast 3 Jahre Lehre gemacht, mein Gott, jetzt wirst du dir mal keinen.
Ich habe 4 Jahre, und zwar in Ende der 90er, wirklich in diesem Eldorado der höchst kapitalistischen Ausbeutung, ohne Mindestlohn, ohne bla bla bla, habe ich gearbeitet. Und ich fühle mich nicht wirklich freier als damals. Ich fühle mich besser, aber nicht wirklich freier. Das ist ein Unterschied.
Naja, was heißt denn sich frei fühlen?
Naja, wie das immer so beschrieben wird, du kannst doch deine Zeit selber einteilen, du kannst doch machen, was du willst. Nee, kannst du
ja, kannst du auch.
Nein.
Doch.
Nein.
Die Frage ist immer, welchen Preis bist du bereit zu bezahlen?
Genau. Und das ist ja das Ding. Heiko, sag doch du mal was als Unbeteiligter zum Thema Intelligenz.
Da kenne ich mich nicht aus.
Da bin ich überfragt.
Ah, Entschuldigung. Naja, ich finde das, ich kann das eben gerade nicht teilen, dieses, was andere sagen, ja, keiner will mehr arbeiten und was weiß ich.
Nein, natürlich nicht. Ich auch nicht.
Nee, genau. Ich finde das so schade, weil ich habe das ja, ich habe es glaube ich schon mal erzählt, eine Bekannte, die auch gesagt hat, ist ja unglaublich, die Jugend heutzutage, die will ja gar nicht mehr arbeiten. Dann habe ich gesagt, guck mal, deine Mutter, die musste doch noch samstags arbeiten, ne? Also meine Mutter musste ja auch noch samstags arbeiten, ne?
Oh mein Gott, das ist krass, ja.
Genau. Ja, krass, ja. Und das können wir uns heute gar nicht mehr vorstellen, ne? Und dann sagt sie, oh, ja, genau. Nein, ich meine jetzt, du weißt, was ich meine. Also die 6-Tage-Woche für Angestellte.
Und wir mussten Samstag noch in die Schule.
So, naja, davon mal ganz abgesehen. Und dann so dieses, ja, und warum gönne ich denn der nächsten Generation nicht, dass sie vielleicht nur 4 Tage arbeiten geht? Ne? Also und das verstehe ich nicht.
Ja, irgendwer muss es doch erwirtschaften. Wenn ihr Kinder arbeiten will, kommt, geht alles
genau,
Bach runter.
Da, genau. Und da kommt dann wieder, ist wie Bundestrainer, ne? Es gibt alle sind Bundestrainer und alle sind auch Wirtschaftsexperten, was das angeht.
Und Virologen.
Das sowieso. Also wir sind alles Universalgelehrte in der Bundesrepublik Deutschland. Ich finde immer, mein Gott, es ist doch, lass doch jeden so arbeiten, wie er will. Ne? Also ich meine, ich habe ein anderes Beispiel, weiß gar nicht, muss ich sehr verklausulieren. Auch bekannte Menschen, die haben 2 Kinder, eins schulpflichtig, eins noch nicht schulpflichtig, und dann sagt die eine erziehungsberechtigte Person, Ach nee, also ich schlafe immer so bis 7:30, 8:00. Also ich stehe auf, wenn mit dem schulpflichtigen Kind aus dem Haus ist. Ne? Und ich könnte das nicht 6:00 aufstehen. Und dann denke ich so, puh. Also das ist jetzt mal ein Beispiel für die ganze Lebensgestaltung. Ne? Und da denke ich so, das ist so unfair den Kindern gegenüber. Also weißt du, ja, warum sind denn alle immer so ausgebrannt und gestresst, weil sie sich diesem System unterwerfen? Naja, nee, es sind bestimmt nicht, weil sie 6:00 aufstehen, alle gestresst. Da hängt noch ein bisschen was hinterher. Und wenn du, ich glaube, also da rede ich ja auch wieder wie ein Blinder von der Farbe, aber ich glaube, wenn du Kinder hast, dann kannst du nicht mehr so ein Bohemian-Leben führen. Ne? Also
Doch, das geht. Kannst du auch.
Du kannst es machen, aber es ist unfair den Kindern gegenüber.
Genau.
Das ist das. Ne? Ja,
und das kommt, genau. Na, es kommt halt immer darauf an, das ist ja der Freiheitsbegriff an sich, wie du das annimmst. Also ich nehme meine Kinder halt als Geschenk, so. Also ich habe natürlich dafür hart gearbeitet, aber ich nehme meine
gearbeitet.
Ja, ja. Na komm.
Meine so. Reihe auf der Bounty.
Na, war was mit dem Rohr. Und ich nehme meine Kinder aber als Geschenk. So, also natürlich schränken mich meine Kinder. Also,
ja, nee, du nimmst deinen Kindern die Geschenke, das willst du sagen.
Das auch, ja. Das auch, ja. Nein, natürlich schränken Kinder das Leben, wie es bisher war, irgendwie ein. Also für alle, die keine Kinder haben, das Leben ändert sich komplett. Die Frage ist nur, ob man das positiv oder negativ nimmt. Und natürlich ist man total gestresst, gerade am Anfang, gerade mit dem ersten Kind.
Alles
ist man
natürlich Frage der Bewertung.
Völlig überfordert. Aber so im Nachhinein, ich meine, meine Kinder sind jetzt 13 und 8, die haben eigene Jobs, die tragen was zum Haushaltseinkommen bei. Also insofern ist alles gut.
Naja, und das ist ja das Ding, dass die sind ja irgendwann wieder, also das ist ja bloß eine Phase, das sehen ja viele gar nicht, das erlebe Stimmt. ich ja gerade.
Mein Bruder hat beide Kinder gleichzeitig verloren.
Und einen Vater.
Ja gut.
Also das war ja wirklich alles, also mein
Stimmt, Vater ist auch deine Familie hat sich gerade um 60% reduziert.
Letztendlich ja, nein, es ist einfach so, dass die...
ich mich auch.
Das stimmt.
Achso, Heiko, wie viele Kilo sind es?
Können wir jetzt bitte erstmal das eine Thema
nein,
zu
Ende? Muss jetzt ganz
nein,
kurz noch
nein, wir haben erst Tobias, bitte.
Das, ich weiß gar nicht, worauf ich hinaus wollte.
Dass du beide Kinder gleichzeitig verloren hast.
Ja, was heißt verloren? Mein Sohn wohnt jetzt in Leipzig und meine Tochter ist auf dem Internat. Und das ist natürlich
das der, abgeschoben.
Der Tag in der Woche ist natürlich anders, aber es ist natürlich krass. Sie
sind, sind geflüchtet, weil es kein heißes Wasser mehr gibt. Machen wir uns
genau,
auch nicht
weil
vor.
Weil die Gastherme kaputt ist. Was heizt sich auch noch mit Gas? Das Problem ist einfach, dass der Tag an sich wird natürlich deswegen nicht stressfreier. Überhaupt nicht, im Gegenteil. Weil das ist ja ein fließender Prozess. Und man huckt sich natürlich viel mehr Sachen noch auf. Also, egal. Es ist jetzt, ich weiß es nicht. Ich bin auf jeden Fall glücklich und traurig zugleich. Ich habe jetzt wieder BeReal mir installiert, weil mein Sohn auch bei BeReal ist. Da sehe ich ihn wenigstens ab und zu mal. So.
Und nicht nur
den.
Ruf
doch denn mal an.
Was?
Ruf doch denn mal an.
Wir sind Männer.
Na, vor allen Dingen ist, glaube ich, dein Sohn auch in der Generation, die rufen auch nicht mehr an, oder?
Ach doch, doch, wir telefonieren
ja?
schon noch. Ja, ja. Einmal im Monat oder so.
Einmal im Jahr. Na, ich dachte aber, es ist eine Generation, die telefonieren gar nicht mehr. Da wird der Status auf Instagram gestellt, was weiß ich, und dann weiß man.
Seine Mutter telefoniert auf jeden Fall mit ihm, ob er das möchte oder nicht.
So, und wehe, der geht nicht ran. So. Das ist ja immer sehr schön, wenn. Also, ich muss natürlich im Gegenzug dazu sagen, wenn man Claudi anruft, in 95% der Fälle geht sie auch ran.
Ja.
Also Claudi ist einer der ganz wenigen Menschen, die eigentlich fast immer zu erreichen ist. Im Gegensatz zum Beispiel zu meinem Bruder oder genau. mir.
Das mache ich ja auch mit Absicht.
Aber wenn man dann, also wenn Claudi mal jemanden anruft und man nicht rangeht. Hui.
Ja, hui. Zu Recht. Zu Recht.
Ja, ja. Nee, worauf wollte ich denn jetzt hinaus? Ich habe es vergessen. Egal.
Ja, Heiko, wie viel hast du denn jetzt schon durch Keta verloren?
Keto.
Durch Ketamine. Ich weiß Ketamine. Nicht. Also ich bin auf dem Stand vom letzten Mal. Also
okay,
irgendwas, noch nicht mit 18, irgendwas mit 18 Kilo. Ich habe mich noch nicht wieder gewogen.
Apropos Ketamin. Wusstet ihr, das wusste ich auch gar nicht, dass die Chinesen, und da können wir jetzt zum nächsten Thema überleiten, dass die Chinesen die USA gerade mit Fentanyl überschwemmen.
Wieso das denn?
Na, um die Gesellschaft mal überzumachen.
Ah.
Erinnert ihr euch noch an die Opiumkriege?
Oh, das ist aber schon 100 Jahre her.
Ja. Wollte ich gerade sagen, tut mir leid, Bruder, wir sind ein bisschen älter als du, aber nee, da haben
aber
wir nicht gelebt.
Die gab. Weiß jemand da was Genaueres drüber von euch beiden, über die Opiumkriege?
Ja, das war Peter Shaw. War nein, natürlich, also außer ne, das Opium und England und gut.
Ja, Zölle, Freunde. Strafzölle über die ganze Welt, auch über die Pitcairn-Inseln und über die McDonald-Inseln. Da kursieren ja gerade die wildesten Theorien. Es ist ja total spannend, was da gerade abgeht. Wie seht denn ihr das mit den Strafzöllen? Was will Donald Trump mit den Strafzöllen?
Ich glaube, er ist wie Alice Weidel, er hat überhaupt gar keine Ahnung von Wirtschaft. Und ich habe jetzt eine Theorie gehört, dass er.
Ich habe auch mehrere gehört.
Dass er, während er, glaube ich, für die erste. Also entweder was in der ersten Amtszeit oder kurz vor der ersten Amtszeit, suchte er einen Wirtschaftsberater und hat seinem Schwiegersohn den Auftrag gegeben, ihn einen zu suchen. Und der hat bei Amazon einfach, sag mal, bei Amazon eingegeben, Wirtschaftstheorien, was weiß ich, und hat dann sich Bücher, und er hat nicht die Bücher gelesen, sondern er hat quasi bei Amazon die Zusammenfassung der Bücher gelesen und hat dann eins gefunden, hab den Autor leider vergessen, was für ihn logisch klang oder interessant klang, hat den genommen und der hat noch, pass auf, der hat, hieß Vernon oder was weiß ich, und den hat er zum Wirtschaftsberater gemacht, weil der immer den so und so zitiert hat. Und jetzt stellt sich raus, dass der jemand zitiert hat, den es gar nicht gibt, sondern einfach nur ein Anagramm aus seinem eigenen Namen gemacht hat und sich quasi selber zitiert hat. Und das ist der Wirtschaft. Und der findet halt Zölle ganz toll.
Also und das, schön, wenn ich da ganz kurz einhaken darf. Das Problem ist, normalerweise würde man das sofort als Verschwörungstheorie abtun und würde sofort sagen, das ist alles kompletter Schwachsinn. Da es aber um Donald Trump geht, glaube ich dir jedes Wort halt.
So, also das war, ich weiß nicht, also es war, ich habe es auf Instagram, aber von jemandem, den, also ne, nicht irgendwer das behauptet hat, sondern es war jetzt auch nicht irgendeine Late Night. Also es war schon was, wo man sagt, okay, da könnte was dran sein, was der gesagt hat. Ne? Und das finde ich, und ja, genau, es ist so. Es ist, klingt, weil es Donald Trump ist, klingt es total plausibel. Ne? Und ich habe, genau. Anders gibt es ja immer so, gibt's auch so Leute, die ja immer so Trump-Wähler was fragen. Ne? Und Trump-Wähler, also zumindest die da befragt wurden, sind alle immer davon ausgegangen, dass die Zölle, ja, also jetzt im Fall von für chinesische Importe, China bezahlen muss. Ne? Und dann sehen die immer, nee, China bezahlt die Zölle nicht, sie bezahlen die Zölle, weil ja dieser Aufschlag, und das müssen sie, also das wird ja an sie durchgegeben und so. Nein, China muss ja ordentlich bezahlen, die haben das einfach nicht verstanden. Ne?
Genau. Ja. Aber trotzdem ist es ja eine Barriere für die Länder, die mit den Strafzöllen belegt sind, etwas zu exportieren.
Auf jeden Fall, aber es ist ja indirekt. Also weil es halt ja nicht China, sondern China muss das Geld wieder, oder der chinesische Exporteur muss das natürlich wieder reinholen, das Geld. Also legt das auf den Preis drauf, aber hinten raus bezahlt das der Verbraucher. Dadurch wird vielleicht weniger gekauft. Das mag ja alles richtig sein. Aber
ich habe jetzt von verschiedenen Seiten gehört, dass diese Strafzölle einfach nur Druckmittel sind, um die Staaten unter Druck zu setzen, was bisher von den Demokraten alles komplett ignoriert wurde. Zum Beispiel, dass Staaten im Ausland, also China und auch Deutschland, die EU, dass die amerikanische Staatsanleihen haben und dass diese Staatsanleihen, dass die USA jedes Jahr 1 Billion Zinsen abdrücken muss und dass diese Zölle zum Beispiel jetzt dafür da sind, dass die USA diese Zölle, also diese Zinsen nicht mehr zahlen muss. Also sie sagen, okay, wir reden jetzt über die Zölle, ich mache die Zölle runter, aber dann wandeln wir die Staatsanleihen um in Staatsanleihen, die sozusagen keine Zinsen mehr haben. Damit die diese Belastung los sind.
Aber ich habe das so einfach, ich habe irgendwann, das ist aber auch schon 2-3 Jahre her oder sowas, weil ich war es auch in der ersten Amtszeit, dass China quasi die USA an den Eiern hat, weil sie so viele Staatsanleihen hat, wenn der Staat China einfach sagt, und wir wollen jetzt die wie sagt man denn dazu, wir wollen sie einlösen oder ne?
Genau, wir wollen das Geld wieder haben.
Genau.
Also dann Feierabend. Staatsanleihen sind ja Kredite.
Ja. Also dann wäre Feierabend einfach. Ja.
Und das will Trump jetzt über diese Zollpolitik, solche Sachen, diese Abhängigkeit nach außen komplett ausmerzen.
Naja.
Und da geht es sogar so weit, dass die den Dollar dadurch irgendwie stark machen und dann, wenn er dann stark ist, wird er wieder ganz schwach und dass dann sozusagen dieser Dollar komplett abgeschafft wird, Theorie, und dass es dann bloß nur über Krypto geht. Und dass sozusagen damit diese monopole Herrschaft der USA über diese Zölle letztendlich wieder durchgedrückt werden.
Naja, also da sind ja verschiedenste Fallstricke drin. Also Punkt 1, funktioniert das ja nur, wenn sich nicht alle, also wenn sich nicht alle anderen Länder gegen die USA zusammentun. Das klingt erstmal unwahrscheinlich, dass sich Europa und China zum Beispiel, lassen wir mal Russland außen vor, sich Europa und China, das würde ja schon fast reichen. Das sind ja fast 2 Milliarden Akteure und zwar mit amtlicher Wirtschaftskraft. Ja. Und Europa und China scheinen sich gerade wieder anzunähern, also der berühmte gemeinsame Feind.
Genau.
Das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, das mit dieser Krypto, das klingt alles gar nicht so unclever, aber du glaubst aber nicht im Ernst, dass irgendein Amerikaner ja Trump gewählt hat, zulassen wird, dass der Dollar abgeschafft wird.
Genau. Das ist ja das nächste Ding. Und was diese Zölle auch zur Folge haben, ist, dass diese so asiatische Staaten wie so Vietnam und auch im indischen Bereich und so, dass die natürlich alle jetzt, die wollen von dieser chinesischen Hegemonie weg. Ja? Und sind jetzt natürlich durch die Strafzölle, also sie wollten halt sozusagen weg von China hin zu den USA und Trump schafft es jetzt aber durch die Zölle, dass die sich wieder alle zusammenziehen. Das wird auch ein Riesenproblem. Also es ist schon spannend.
Es ist sehr spannend.
Man hört die wüstesten Theorien, aber irgendwie, und da denke ich immer,
dass... Ich glaube einfach, dass der Hauptgrund, also warum macht das, was ist das Ziel? Also Akteure haben ja immer irgendein Ziel, also ja, ja. Zumindest in einer politischen Theorie geht es ja darum, du hast verschiedene Akteure, die haben Interessen, die haben Ziele und die müssen umgesetzt werden, die müssen gegeneinander aufgewogen werden. Ich glaube einfach, dass Trump das alles komplett scheißegal ist, dass der überhaupt keine Ziele verfolgt, sondern dass der einfach nur... was Heiko da gerade hat, ich... Bei Trump kann ich mir einfach alles vorstellen. Ja. Der hat einfach keinen Plan. Punkt.
Und der wird natürlich halt auch von den Tech-Milliardären, also von Musk bis Zuckerberg und Bezos und wie heißt der Chef von Google, dass die jetzt das alle, genau, dass die das natürlich jetzt, diese haltlose Marionette, diesen dummen, fast dementen 80-Jährigen da nehmen, um ihre Interessen durchzudrücken. Problem ist aber, dass Trump halt als Präsident viel zu unberechenbar ist, um da jetzt wirklich eine Strategie durchzuziehen.
Ja, man könnte, jetzt ganz ehrlich, weil das steht ja auch im Raum, warum denn nicht einfach mal auch Steuern auf Dienstleistungen erheben und schon wären ja genau. Google
Meta... Die Tech-Milliardäre hätten Probleme.
Genau. Also ich glaube, das wäre vielleicht gar nicht die schlechteste Idee. Weiß nicht, wie man sowas umsetzen kann, ne? Aber,
ist das bei euch auch in der Timeline drin, das, was du gerade geschickt hast? Diese Figur mit diesen Figuren, also du hast so eine Plastehülle, da ist eine Figur drin mit zwei der Utensilien, die sozusagen die Charakteristik dieser Figur ausmacht. Ist das irgendwie jetzt gerade ChatGPT oder ist das irgendeine
App? Naja, das ist KI, eindeutig. Das ist KI, generiere eine Actionfigur von Markus Söhner. Und bitte beachte, dass da vor allem McDonalds mit.
Das ist lustig.
Lustig.
Oh, ich habe gerade was anderes. Da hat jemand gepostet. Welcome, alte Windows-Meldung sozusagen. Welcome to Dial-Up Networking. Und dann so dieses Computer mit Telefon über eine. Und dann steht drüber, I can hear this picture. Ja, und ich hab das angeguckt und sofort hatte ich ein Modemgeräusch im Kopf.
Ja, klar. Natürlich. Ja. Weil alle infiltriert sind.
Meinst du? Ja. Ja.
Modemgeräusch oder wie die jungen Leute sagen. Was?
Ja, hatte ich auch irgendwie in Magdeburg wurde ja die letzte Telefonzelle abgebaut, ne? Und da hatte ich auch so Telefonzelle. Wahnsinn, ne? Also.
Ja, das war nach dem BSW-Parteitag, ne?
Verstehe ich.
In der Telefonzelle noch stattfand.
Ach so. Naja, man muss dabei gewesen sein. Genau, habt ihr den Hans-Rosenthal-Film gesehen?
Nee. Da sich mein Verhältnis zu Hans Rosenthal irgendwo im Nirvana bewegt, weil ich auch nie Dalli Dalli gesehen habe.
Ich habe das, ja.
Nein.
Film ist mir scheißegal.
Da merkt man wieder, dass ihr dumme Arschlöcher seid. Alles, was euch interessiert. Nein, ist wirklich Florian Lukas. Ich bete Florian Lukas seit diesem Film an, muss ich sagen. Also ich fand Florian Lukas immer schon toll. Der spielt ja Hans Rosenthal. Und Hans Rosenthal ist für mich einer der langweiligsten Moderatoren gewesen. Also wenn man sein Leben noch betrachtet, muss man ja gut gucken. KZ, ne? Babapü. So genau. Nee, der war ja nicht. Also Jude, seine Eltern, sein Bruder, alle umgekommen. Er in einer Berliner Kleingartensparte quasi versteckt worden und überlebt. Alles gut. und um seine Verdienste als Moderator, das kann man toll finden oder nicht. Also, ne, für mich ist es eine Kindheitserinnerung, aber ich fand Hans Rosenthal nie so. Also, Coolen Kampf ist da eine ganz andere Liga für mich.
Ja, selbstverständlich.
Aber egal. Aber Florian Lukas, und ich hatte vorher sowas gelesen, dass er gesagt hat, ah, er wusste erst nicht, ob er es annehmen soll, weil er, wenn du jetzt eine Person, wo alle, bis auf euch beide, quasi eine tiefe Erinnerung im Kopf haben, dann ist das ja schwer, ne, weil ihr willst über Imitation und dann. Und Florian Lukas ist einfach ein geiler Schauspieler, ne? Der kam um die Ecke, hat dann so, und ich sag, das ist Hans Rosenthal. Ne? Wie er so immer so dieses, wie Hans Rosenthal, und das ist ganz toll. Also, und der Film ist jetzt auch gar nicht so unwichtig, oder, also es geht jetzt weniger um das Leben von Hans Rosenthal, sondern es geht im Endeffekt um einen Ausschnitt, weil er war Jude, er war bekennender Jude, er hat sich auch sehr im Zentralrat der Juden engagiert und zum 40. Gedenken des, oder 40. Jahrestages der Reichspogromnacht hat zum ersten Mal damals Schmidt, Helmut Schmidt, offiziellen Festakt dazu gemacht. Und das ZDF hat genau.
Vorher gab es keinen?
Keinen offiziellen. Also,
wow.
So, ne? Und.
Den Ausschnitt
wegen der Schuldkultur.
Wahrscheinlich. Nee, es war
muss
einfach,
doch mal gut sein.
Naja. Und auf jeden Fall, das ZDF hat aber genau an diesem Tag halt eine Live-Sendung Dalli Dalli angesetzt, ne? Und dann ist so dieser moralische Konflikt, also dieses so, aber ich will doch und ich kann doch und ich kann doch auch an diesem Tag nicht jetzt heiteres Raten machen und so.
Aber er macht's dann, ja.
Er macht es dann, also es wird dann auch gezeigt, so, also kann man sich angucken. Übrigens kann man sich in der ZDF-Mediathek, kann man sich auch die Sendung dann nochmal angucken.
Ah, ja.
Ach, ist ja cool. Die ist drin. Und es ist schon, es ist, ich fand es interessant. Und die einfach nur, wie gesagt, also man kann das jetzt interessant finden oder nicht, aber ich finde einfach Florian Lukas, was der da macht, ist einfach wahnsinnig toll. Das mich einfach. Also Rosen, der heißt einfach nur Rosenthal, heißt der Film. ZDF-Mediathek, einfach mal angucken.
Okay. Ja. Danke für den Tipp, Heiko.
Sehr gerne.
Ja.
Ah, Florian Lukas, habt ihr, also für was, also was ist für euch Florian Lukas?
Ich überlege,
so, ich hab ein Gesicht vor Augen, also ich weiß, wer es ist, aber ich habe keine Ahnung.
Hat denn der mitgespielt?
Na, für mich ist das immer Goodbye Lenin.
Genau.
Ist ja der, also quasi der beste Freund von genau. Daniel Brühl. Das Lustige ist ja, dass genau. Daniel Brühl als Wessi in Ossi spielt und Florian Lukas als Ossi in Wessi spielt. Das ist da so.
Super gecastet.
Wirklich, also und ich weiß gar nicht, ob der garantiert bestimmt auch hier an der Ernst Busch studiert oder sowas.
Ja, garantiert.
Also in alles, was ich ihm sehe, der ist nicht so ein Star, ne? Das ist so, das ist, aber trotzdem, ich habe jetzt noch nicht gesehen, wo ich sage, also da, Florian, da hättest du vielleicht nochmal die Gage zurückgeben
aber
sollen.
Aber gibt es denn Star, also Tobi und ich, wir haben mal wieder, das ja. machen wir ja alle zwei Jahre mal. Im Auto darüber zu diskutieren, warum es in Deutschland keine vernünftige Late-Night-Show gibt. Und das liegt ja unter anderem daran, dass wir keine Gäste haben. Weil es sowas wie Schauspielstars nicht gibt. Es gibt keine Celebrities in Deutschland.
Guck mal, nein, ich meinte das jetzt mehr so Jan-Josef Liefers.
Ja.
Sieht sich, glaube ich, als Star. So meine ich das. So meine ich das, weißt du? Der kommt rein
Jan-Josef
und sagt, hallo,
Liefers.
Ich bin Jan-Josef Liefers. Und Florian Lukas kommt nicht so in einen Raum rein, habe ich das Gefühl. Ne? Also kenn ihn nicht, was weiß ich. Das meine ich nur so damit.
Aber der Unterhaltungsfaktor bei Jan-Josef Liefers ist ja auch
begrenzt.
Der von dem
möchte bitte, dass du so schneidest, dass es auch wirklich synchron ist.
Ja. Also,
wir haben keine Celebrities. Und ich meine jetzt Celebrity, also du würdest ja Celebrity übersetzen mit Heiko?
Prominent?
Nee, wir haben Prominente, aber wir haben keine Celebrities. Wir haben das, was in Amerika, auch in Großbritannien, wenn jemand den Raum betritt, der ein Celebrity ist, dann ist er im Raum, dann ist er da. Solche Leute haben wir so gut wie gar
das
nicht.
Das ist ein Star.
Ja. Ja. Also zum
das
Beispiel,
ja das,
nehmen wir mal, Nora Tschirner zum Beispiel. Nora Tschirner zum Beispiel würde ich als Celebrity bezeichnen. Das ist ein Star.
Anders
egal, wo die hingeht, die.
Harald Schmidt wird ganz oft gefragt, wo er Gänsehaut hatte, bei welchen Gästen. Und dann sagt er immer wieder Dennis Hopper, David Bowie, Gérard Depardieu, dann Diane Keaton.
Ganz schlicht gealtert.
Das ist richtig. Ja, aber er sagt einfach, dass, und da geht es gar nicht darum, dass das jetzt Franzosen oder AmerikanerInnen sind. Da geht es einfach darum, die haben eine Aura, das ist unglaublich. Und das haben wir in Deutschland ganz, 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 ganz selten.
Zum Beispiel Nora Tschirner.
Wenn du,
nee, finde ich aber zum Beispiel Nora Tschirner ist auch eine, die kommt rein und habe ich das Gefühl immer, ach, das ganze Brimborium ist ja eher unangenehm. Finde ich.
Aber die strahlt was aus, weißt du?
Sie strahlt was aus, ja, sicher.
Das ist ein Ausnahmetalent.
Aber, nee, also okay, wer habe ich denn falsches Wort gewählt? Ich meinte, dass er im Sinn von Jan-Josef Liefers, meine, glaube ich, kommt in den Raum und denkt, er ist der Coolste im ganzen Raum.
Er ist das der richtig. Neue
Und Bruno so Ganz. Geht er auch damit rum.
Genau.
So, das meine ich damit. Und das habe ich bei Florian Lukas und auch bei Nora Tschirner nicht. Ja. Die sind einfach, vielleicht würde man da vielleicht bescheiden, weiß ich nicht. Ich weiß ja gar nicht, ob sie bescheiden sind, es wirkt halt immer so auf mich.
Genau. Aber jetzt nehmen wir mal zum Beispiel, ich bin ja jetzt kein Mitglied im Sophie Passmann Fanclub, aber die hätte
hat zum einen Beispiel neuen das, Podcast. Aber
ja, der Sophie
Podcast Passmann.
Ja, ja. Hör mal die letzte Folge von Loco und Hengstmann, die vorletzte. Timon hat sich da sehr drüber aufgeregt. Wo ich, okay, bitte, reg dich auf, egal. Sophie Passmann hätte, die hat zum Beispiel, die hat dieses Celebrity-Gen, die ist leider nur nicht bekannt genug, weil sie wahrscheinlich dafür zu intelligent ist oder die falsche Form von Unterhaltung macht. Ich habe keine Ahnung. Ich bin auch, wie gesagt, nicht Mitglied im Sophie Passmann Fanclub, im Gegensatz zu mindestens einem Drittel des restlichen Podcasts hier. Aber die hätte das Zeug dazu. Richtig. Und die sagt auch, sie würde gerne auf rote Teppiche gehen. Aber sowas ist in Deutschland nicht möglich. Wer gerne auf rote Teppiche geht, ist doof. So. Das ist,
genau.
Ich glaube, wir haben in Deutschland einfach diese Möglichkeit nicht, richtige Celebrities zu schaffen.
Weil die ganzen Guten vergast oder geflüchtet sind. In 40 Jahren. Das ist ja auch eine Generation, die das nach sich zieht, sozusagen. Wenn du einen Haufen genetischen Müll hast, dann passiert ja auch nicht viel. Harald Schmidt hat gesagt, dass die Gérard Depardieu, Dennis Hopper und alle, die ihn halt bewegt haben, dass die von all den Gästen die bescheidensten waren. Und das finde ich wieder spannend. Also hinter der Bühne sozusagen. Hinter der Kamera.
Also du wirst, glaube ich, in Hollywood, auch in Hollywood, auch wenn man das nicht glaubt, arbeiten Menschen. Und du schaffst es nur, also du schaffst es, wenn du ein arroganter, narzisstischer Drecksack bist, der keinerlei Möglichkeit hat, sich unterzuordnen und professionell zu arbeiten.
Mickey Rourke zum Beispiel.
Ja, schaffst du es nicht ganz nach oben. Es gibt Ausnahmen, wie Mickey Rourke zum Beispiel oder auch Robert Downey Jr. Bloß selbst die haben ja an einem bestimmten Punkt irgendeine Form von Professionalität, die es ihnen möglich macht, so weit nach oben zu kommen.
Ich meinte jetzt aber, Mickey Rourke, der hat es ja dann irgendwann versaut. Der war ja dann Mitte der 90er, war der ja weg vom Fenster. Und musste
ist jetzt aber wieder da.
Nicht wirklich.
Doch.
Nein.
Er ist da.
Nein, ist er nicht.
Jetzt dreh ich doch mal. Doch, er arbeitet als Klempner in deinem Badezimmer.
Ja, deswegen klappt hier gar nichts, weil es viel zu egozentrisch ist, diese ganze.
Aber nehmen wir doch mal Robert Downey Jr. zum Beispiel. Der ist ja völlig abgestürzt. Das war, ging ja überhaupt nicht. Und durch Iron Man ist er ja im Prinzip wieder zu den einer der bestbezahltesten Schauspieler Hollywoods geworden. Und das ist ja auch verdammt guter Schauspieler, machen wir uns nichts vor. Aber zum Beispiel in Oppenheimer, wo er den Oscar für gekriegt hat, der wäre da nicht gelandet, wenn er nicht in eine gewisse Form von Bescheidenheit und Demut hätte. Dann hätte ihn ein Christopher Nolan nicht besetzt. Punkt.
Bestbezahlten.
Entschuldige.
Egal. Nee, eigentlich hat er die Rolle nur gekriegt, weil ich sie abgelehnt habe. Und das natürlich sage ich in aller Bescheidenheit.
Weil so bescheiden wie du ist natürlich so niemand. Das lässt doch jeden wissen. So.
Genau.
Du hast ja den Oscar für deine Rolle des Sinclair in Glorious nur deswegen nicht bekommen, weil es kein Film ist.
So.
Und er hätte ihn auch abgelehnt aus Bescheidenheit.
Also, die Tony-Kommission saß da. Ja. Aber dafür wurde zu wenig gesungen wieder. Wie es halt so ist. Koalitionsvertrag gestern, nicht?
Ja, haben wir doch vorhin schon angerissen. Steht nichts drin.
Weil, also, wer wird denn jetzt, also Pistorius ist ja mutmaßlich gesetzt, ne?
Also reden wir jetzt über Minister. Reden wir nicht über Inhalte, wir reden jetzt über Minister. Also der Einzige, der gesetzt ist, ist Friedrich Merz. Alles andere ist im Fluss.
Nee, das ist der Einzige, der nicht gesetzt ist. Weil der muss gewählt werden. Alle anderen werden ernannt. Ne?
Stimmt. So. Ja, aber so, also ich sag mal so, es ist klar, dass es bestimmte Leute raus sind. Das ist klar.
Lauterbach.
Christian Lindner.
Lauterbach ist definitiv raus, weil das Gesundheitsministerium an die CDU geht. Und ich glaube nicht, dass die CDU Karl Lauterbach besetzen wird. Ich hoffe nicht, dass sie Jens Spahn besetzen werden. Und. Ich hoffe, dass
sie Jens Spahn überhaupt nicht besetzen. Aber
das wird aber kommen. Oh, habt ihr das gesehen? Der potenzielle Nachfolger von Friedrich Merz, dessen müssen wir uns immer bewusst sein.
So sieht er das, ja. Aber habt ihr gesehen, irgendwo war doch auch aufgezeichnet, es gibt so eine, also Spahn findet das, was Trump macht, gar nicht so schlecht, nicht? Also und was glaubt ihr, das Blitzerfoto von Pistorius, Laschet, schadet ihm jetzt? Also
ja. Also ich glaube, bis zu diesem Zeitpunkt war er als Außenminister. Das ist ja das erste Mal seit 60 Jahren, dass die Kanzlerpartei auch den Außenminister stellt. Das hat sonst immer der Koalitionspartner gemacht. Das ist das erste Mal, dass das Außenministerium sozusagen an den Kanzler, an die Kanzlerpartei geht. Und bevor das war, war klar, wenn die CDU das Außenministerium kriegt, kriegt es Armin Laschet. Und ich glaube, das ist jetzt vorbei. Jetzt wird von einem gewissen Herrn Wadefuhl geredet, wer auch immer das sein soll. Nie gehört den Namen.
Gut, Boris Pistorius haben wir jetzt vorher auch nicht so präsent gehabt, nicht?
Ja, alles gut. Darum geht es mir ja nicht. Ja. Also auf jeden Fall, es ist noch nicht hundertprozentig klar, wer Vizekanzler wird. Also wenn Klingbeil Fraktionsvorsitzender bleibt und Parteivorsitzender, dann wird es Pistorius. Wenn er es nicht, was relativ wahrscheinlich ist, wenn also zum Beispiel im Finanzministerium wird er jetzt immer wieder gehandelt mit Lars Klingbeil, dann wird er Vizekanzler werden und Pistorius wird dann das Verteidigungsministerium behalten. Die Frage ist, welches Ministerium sozusagen der Vizekanzler kriegt, aber ich vermute das Finanzministerium. Ich habe jetzt in den Dokumentationen, war mir jetzt auch nicht ganz klar, wer kriegt jetzt das Wirtschaftsministerium? Aber wahrscheinlich doch die CDU. Und dann wird es ja höchstwahrscheinlich auch, wie sagst du so schön immer, Heiko?
Der Furzweckschnüffler, genau.
Carsten Linnemann, genau.
Oh mein Gott. Aber nur ganz kurz, wir dürfen jetzt nicht über Spahn drüber weggehen, weil das ist ein ganz, ganz wichtige Personalie. Wenn der, das wusste ich gar nicht, wenn der sagt, das ist doch alles gar nicht so schlecht, was der Trump da macht, worauf deutet denn das hin? Dass es eine Brandmauer mit Herrn Spahn nicht mehr geben wird.
Ich glaube, Jens Spahn ist der größte Opportunist, den es gibt. Also wirklich, das glaube ich wirklich. Der macht, also der,
ja.
Also und das ist jetzt keine homophobe Aussage, aber sondern eine politische. Ich glaube, der hält den Arsch überall hin.
Ja, ja.
Es gab vor 2 Jahren oder vor 3 Jahren gab es eine fiktive Dokumentation, glaube ich, im Spiegel. Da ging es darum, wie die AfD in diesem Land an die Macht kommt. Durch Druck von der Straße und alle koalieren um die AfD rundherum und dann sind bürgerkriegsähnliche Zustände und dann muss die Politik reagieren und dann geht es darum, dass dann die Brandmauer fällt und schon vor 3 Jahren war in dieser fiktiven Dokumentation regierungsverantwortlich, weiß gar nicht mehr welchen Posten, Jens Spahn. Und das sehe ich hier als ganz, ganz große Gefahr, diesen Typen. Der ist, da werden wir uns auch nach März zurücksehen, Freunde.
Meinst du?
Ja. So wie ich hier sitze, sage ich das.
In deiner kalten Wohnung.
Ja. Das wird noch ganz, ganz gefährlich. Dieser Jens Spahn ist also eine Riesenkatastrophe.
Ja, wir leben Gott sei Dank in einem Land, wo, und das ist ja die Krux mit der AfD, wo Personen absolut nichts mehr wert sind.
Na, das werden wir sehen.
Also, eine Einzelperson in Deutschland, also die AfD ist ja unter anderem deswegen so erfolgreich, weil sie überhaupt nicht über Personen funktioniert. Das ist ja schlimm, verstehst du? Die NSDAP hat ja komplett über Hitler funktioniert, da ging es ja nur um Hitler. Das war ja so, also auch um Inhalte, klar, aber hauptsächlich ging es um Hitler. Während die AfD hat ja sowas wie eine Führungsperson, also die Weidel haben sie jetzt so im Wahlkampf mehr oder weniger zur Führungspersönlichkeit der AfD gemacht. Und wir springen da ja auch dankbar auf. Aber hier, zum Beispiel wir auf der Bühne, redet ihr über Alice Weidel?
Nein.
Nein. Also gut, fällt der Name Alice Weidel?
Ja, natürlich. In der Sportnummer zum Beispiel.
Ja, gut, okay.
Ach ja, stimmt.
Also wir haben ja nicht viel Improvisation. Unser Stück ist ja zum größten Teil dann doch durchgeschrieben. Und selbst in der Nummer, wo sich Tobi und ich nicht an unseren Text erinnern können.
Der Opernummer.
Genau. Also selbst da... Also da jagen die sich ja eher die Karlauer anstatt politische Sachen, von daher.
Aber ja, was ich damit sagen will, also Persönlichkeiten spielen offensichtlich, und das ist eigentlich gut, spielen eigentlich in der deutschen Politik keine Rolle. Oder nicht mehr so stark wie früher. Während ja Amerika komplett personenfixiert ist, was ja auch daran liegt, dass da exzessive Personenwahlen stattfinden, da wird ja jeder einzelne Senator persönlich gewählt. Jeder einzelne Congressman wird da persönlich gewählt. Während in Deutschland ja nur noch Parteien. Das heißt, die AfD funktioniert, das heißt, ein Typ wie Jens Spahn, so schnell der in der CDU nach oben kommen könnte, so schnell wäre der auch wieder weg.
Man sieht es ja jetzt auch an, das, was mich ein bisschen beruhigt, an Laschet, dass der mit 100 km/h durch die Stadt bügelt und jetzt kann er kein Außenminister werden. Das hat natürlich auch alles irgendwie beruhigend.
Weil es gibt immer genug Leute, die mit den Hufen scharren, sobald einer einen Fehler macht. Die Merkel war so ein Sonderfall, genau wie Kohl damals, weil beiden hat man nichts zugetraut.
Am Anfang.
Am Anfang. Und dadurch konnten die sich so einnisten, weil die konnten hintenrum so ihre Hausmacht bauen und die anderen haben es gar nicht für ernst genommen. Du musst mal überlegen, die sogenannten Anpack, den die Merkel damals aus ausgestochen hat, also so weggebissen, also Wulff, Koch und die ganzen Beschwerden. Übrigens habe ich jetzt irgendwo gelesen, Roland Koch ist auch noch im Gespräch für ein Ministeramt in Berlin.
Ach du Scheiße, ich dachte, den wären wir los.
Wisst ihr übrigens, wer jetzt der Favorit für das Gesundheitsministerium ist, Heiko?
Nein.
Tino Sorge.
Oh, ja, stimmt, das habe ich auch gelesen. Und das, oh, also für euch Zuhörende, die jetzt vielleicht nicht aus Sachsen-Anhalt kommen, Tino Sorge, der Mann mit der zu kurzen Oberlippe. Also, genau. Wir machen es ja natürlich nicht über Körperlichkeit
lustig. Nein, da kann keiner was
dafür. Bei Tino Sorge schon.
Der abgeschminkte Joker, sagen wir es so.
Aber so, habe ich das im Podcast erzählt oder habe ich das privat erzählt? Die Verbindung von Tino Sorge. Was,
ich glaube privat.
Privat? Okay, ich versuch's nochmal. Ich weiß aus Bekanntenkreis, nämlich jemand, der mit Tino Sorges Schwester in eine Klasse gegangen ist. Tino Sorges Vater war in der Partei, in der SED, und die mussten dann, irgendwann mussten sie sich in der Schule, mussten sie sich irgendeine Volkskammersitzung angucken oder irgendeine ZK, irgendwas, der war im ZK wohl, der SED, und mussten sich die, also Unterstufe, irgendwas, was ich, 7, 8 Jahre oder also älter kann es ja nicht gewesen sein, mussten sie sich quasi eine dröge Volkskammersitzung oder sowas angucken, weil halt der Vater einer Klassenkameradin quasi da zu sehen war. Und naja, gut, das sagt jetzt nichts über Tino Sorge aus. Nein. Ich fand es aber sehr lustig, muss ich sagen.
Ich überlege jetzt.
Und Tino Sorge ist, also das ist meine auch persönliche Meinung, das weiß ich nicht. Bernd Heinemann war ja jahrelang der Kandidat,
CDU-Direktkandidat.
Genau. Und
FIFA-Schiedsrichter übrigens.
Ja, und sagen wir mal so, das war jetzt nicht, aus dem, was ich gehört habe, war es jetzt nicht so, dass der Bernd gesagt hätte, ach, sollen mal die Jungen ran, Tino, was hältst du denn davon? Sondern nö, dass es eher so war, auch du, Tino, und dann ist er mit 15 Messerstichen.
Ja, aber das ist doch Politik. Also, das kann man ihm jetzt nicht vorwerfen. Das ist ja nur Politik.
Stimmt. Also, dass er jemanden politisch ermordet hat, kann man ihm nur wirklich nicht vorwerfen. Nur weil er es gemacht hat.
Das ist ja politisches Status, das ist ja ein Tagesgeschäft.
Sagt mal,
das ist die Vereinbarung, die man eingeht, wenn man
wie alt ist Tino Sorge?
Irgendwas, Anfang Mitte 40?
Ja, der ist dein Alter.
Ja.
Ach.
Anfang Mitte 50.
Oh, das hätte ich aber nicht gedacht.
Der ist 75er Jahrgang. Also der ist ja am 4. März ist der 50 geworden. Krass, oder?
Weiß ich nicht. Also was meinst du, dass er nicht mehr... Gut, das ist ja nun schon auch eine Weile her, als das alles passiert ist.
Und das wusste ich auch nicht. Der kommt aus Ilmenau. Der ist Thüringer. Der ist Rocking hier von hier.
Ich dachte, der kommt aus Magdeburg.
Also er ist vielleicht geboren in Ilmenau, aber das muss ja jetzt nichts heißen.
Naja.
Nee, er ist ja getrennt von seiner Schwester aufgewachsen.
Also vom Leben steht hier nichts weiter. Also er ist in Ilmenau geboren.
Nee. Ja, weiß man nicht so genau, ne?
Weiß man nicht. Vielleicht sind die Eltern irgendwann nach Magdeburg gezogen, das kann schon sein.
Aber er ist ja nicht ungewöhnlich. Diesen Punkteplan vom März zugestimmt.
Natürlich.
Naja, logisch. Also, der ist auch, weiß ich nicht. Ich glaube, der hat auch hier so einen braunen Rand am Hals. Weil er drinsteckt bis zum Hals.
Ach so, ja, natürlich.
So. Würde ich mal sagen. Könnt ihr euch noch an die Mr. Bean-Folge erinnern, wo Mr. Bean so einen Truthahn auf dem Kopf hat?
Ja, sehr, du meinst, sehr
Tino Sorge hat Merz auf dem Kopf?
Ja.
Ja, und nicht nur er. Das Gewicht lagert auf vielen Schultern. Jens Spahn, Tino Sorge.
Oh Gott, wie
Carsten Lindemann.
So.
Ich kenne Tino Sorge persönlich gar nicht. Ich kann mich da gar nicht zu äußern.
Ich kenne den auch nicht persönlich, aber das hat uns ja noch nie abgehalten, zu urteilen.
Richtig. Ja. Aber wie Rainer Krönert mal sagte, in seiner Rolle als Peter Hinze, wenn du dich an Pfarrer Hinze noch erinnerst, Heiko, der ja auch mal Generalsekretär der CDU war, Pfarrer Hinze und Ronald Pofalla sich im Arsch der Merkel treffen und es als ihr gebenedeites Gekröse bezeichnen. Das fand ich sehr, die Formulierung fand ich sehr schön.
Rainer Krönert, immer noch.
Ja, ja.
Was war denn seine Paraderolle? Der hat doch immer so, was war das denn? Hat er nicht Erich Honecker auch jahrelang gemacht?
Ja, das ist eine seiner Rollen.
Ja, ja. Und die Merkel.
Einer der wenigen, die Mario Basler auf der Bühne imitiert haben. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen.
Einen hervorragenden Schröder macht übrigens.
Ja, auch. Nein, Rainer Krönert ist wirklich. Wir hatten, der war ja auch mal, der hatte auch mal wieder angefragt, ne? Irgendwie bei uns. Aber irgendwie hat sich
zweimal bei uns gespielt im Kabarett.
Ja, ja, das war super. Auch ein total netter Kerl.
Ja, schön. Was schaust du?
Hä?
Was schaust du?
Tino Sorge auf Wikipedia. Das ist alles nicht schön, was da steht. Ja, ist ja auch irgendwie zur Bundestagssitzung letztes Mal zu spät gekommen, weil er noch einen Yachtschein machen musste oder so. Das war ja alles. Ja. Ist ja alles nicht schön.
Nee. Tino Sorge vor allen Dingen nicht. Aber Tino Sorge ist, glaube ich, auch einer, der sich für eine richtig geile Sau hält.
Jo.
Das kann ich nicht beurteilen. Wer seinen Kopf aus dem Fenster hält, ist dran.
Ich habe jetzt, sind wir damit durch?
Gerne.
Ich habe jetzt die letzte Staffel Star Trek Discovery gesehen, weil ich mir durch einen blöden Zufall, weil ich mit meinen Kindern entweder Over the Top oder ein ausgekochtes Schlitzohr angeguckt habe, auf Empfehlung von Ingo Filmfreak, hatte ich Paramount Plus. Blöderweise habe ich die 7-Tage-Probe, habe das nicht gekündigt und dadurch habe ich jetzt einen Monat Paramount Plus. Und habe jetzt holst du mal die ganzen Star Trek-Serien noch nach, die du nicht geguckt hast. Und habe jetzt die letzte Staffel von Star Trek Discovery. Das ist ja die große New Trek-Serie. Ich habe das Klavier nicht angeschlossen, dann könnte ich jetzt für die anderen zum Vorspulen, aber egal. Und auch Lower Decks, letzte Staffel Lower Decks und die letzte Staffel, beides 5-Staffel-Serien, habe ich mir angeguckt und Ja.
Was denn? Entschuldigung, ich habe gerade was gesucht.
Nö,
Dicky, seit wann bist du so aufmerksam?
Was? Ja, ach nein, das war jetzt aber wirklich so, also ich habe das geguckt, ich habe sowohl die letzte Staffel von Lower Decks geguckt, muss man mögen, so, aber das war okay, war jetzt, ja, letzte Staffel und die letzte Staffel ist Star Trek Discovery, du hast halt genau gemerkt, das sollte nicht die letzte Staffel sein und die haben in der letzten Folge noch 20 Minuten hinten dran gehängt, die sie noch hektisch nachgedreht haben, weil ihnen irgendwann gesagt, Leute, das ist übrigens die letzte Staffel, ihr müsst die Serie zu Ende kriegen.
Sollte man nicht aufhören, langsam mal diese ganze Franchise bis zum Ende abzumelken? Könnte man nicht sagen, jetzt ist es vorbei?
Nein. Weil ich habe dann, als ich die finale Folge des Star Trek Lower Decks, was ich zuerst geguckt habe, und dann die finale Folge Star Trek Discovery geguckt habe, habe ich mir einfach nur mal die letzten beiden Folgen von Star Trek Picard angeguckt.
Ja.
Und das kann man wirklich für Fanservice ohne Ende halten und ganz schlimm, aber war toll.
War
einfach
schön.
Toll.
Heiko, machst du noch mit, oder?
Ja, ich muss, entschuldige, das sagst du. Ich muss mal ganz kurz eine Ferndiagnose starten, aber bin sofort wieder inhaltlich dabei. Was denn? Mein Gott, es ist gerade wichtig. Wenn bei dir der Klempner jetzt klingeln würde, würde es auch hingehen.
Das würde ich sofort abbrechen. Sofort.
Ja, siehst du. Ja.
Okay, also damit kann ich allen, die vielleicht nochmal überlegen, sich mit dem neuen Star Trek, also das Einzige, auf was ich jetzt wirklich noch warte, ist Strange New Worlds, die 3. Staffel, das wird wahrscheinlich auch weitergehen. Wobei ich da jetzt auch nicht so überhyped bin. Also, insofern gebe ich dir recht, diese ganze Franchise-Kultur. Aber andererseits, der Mensch guckt ja nur das, was er kennt. Was ich jetzt angefangen habe mit meiner Frau ist High Potential auf Disney Plus, da war jetzt auch die letzte Folge gerade. Das ist okay, wenn man so Serien wie Monk mag oder so.
Ja.
Ist das völlig in Ordnung? Oder Dr. House? Da geht es halt um eine Putzfrau, die eigentlich ein IQ von 160 hat, also hochbegabt ist, High Potential. Und durch Zufall, weil die da in dem Polizeirevier putzt, durch Zufall in Ermittlungen mit reingezogen wird. Und jetzt ist die quasi Beraterin, weil die Sachen sieht, die anderen nicht sehen. Das ist so ein Monk oder so ein Haus.
Oder Adelheid und ihre Mörder.
Sowas in die Richtung.
Oder
das
Munze.
Ist ganz okay.
Wie ist es denn?
Dr. Psycho. Naja, das war aber was anderes.
Ja.
Ja, nett, aber es ist jetzt, wie gesagt, wir haben uns das nur angeguckt, weil jetzt irgendwie nichts anderes mehr läuft. So, keine Ahnung, ich freue mich jetzt auf die 21. Staffel von Grey's Anatomy. Startet ja nächste Woche, übernächste Woche, glaube ich.
Guckt Grey's Anatomy übrigens so sehr nebenbei, dass er sich überlegt, was anzumachen, was zu
gucken. Wenn ich Grey's Anatomy gucke, das ist kein Schatz. Ich habe beim Abwaschen hab ich Grey's Anatomy laufen lassen und habe so überlegt, jetzt könnte ich ja eigentlich irgendwas gucken. Also das ist schon so in meinem Unterbewusstsein drin. Egal.
Black Mirror ist auch eine neue Staffel raus. Seit vorgestern, glaube ich. Trifft ja hier auf Begeisterung.
Was ist denn? Ich muss hier ganz dringend eine Ferndiagnose stellen.
Arschloch, ich musste wirklich was dringend machen.
Ja.
Sagt dir Black Mirror nichts?
Ich bin halt sehr dumm, Heiko. Mein
sagt dir,
Gott.
Sagt dir Star Wars irgendwas? Hast du davon schon mal was gehört?
Ja.
Nein, ich meinte nur, wie kann man denn Black Mirror nicht kennen? Haben wir auch hier schon drüber gesprochen sogar.
Da habe ich wirklich, ja, da haben wir aber auch festgestellt, dass du der Einzige von uns bist, der das gesehen hat. Das
ja,
ist die Serie. Das ist diese Serie mit diesen Parallelrealitäten, ne? Da geht jede
ich
Folge.
Ich komme mir vor wie Bruce Willis. Ich sehe dumme Menschen.
Ja, dann können wir den Podcast jetzt auch beenden, oder?
Da gibt es in jeder Folge eine andere Parallelrealität, ne?
Naja, nee, parallel, ja, wenn man das so bezeichnen möchte. Es ist eine Dystopie-Serie, und jede Folge, es sind immer abgeschlossene Geschichten, die haben auch nichts miteinander zu tun, obwohl jetzt mutmaßlich, ich habe nur die vollen Titel gesehen, sich eine Folge auf eine andere Folge bezieht. Genau. Und da ist immer eine irgendeine Dystopie und der Black Mirror bezeichnet quasi, Black Mirror ist das Display deines Handys, quasi der Black Mirror, weil das ja schwarz ist und man sich trotzdem drin spiegelt. Hat aber nicht immer was mit Handys zu tun oder sowas, sondern nur, ja, also es gibt halt so Folgen, wo es um Bewertung geht, ne? Weil Menschen sind immer bewertet und da spielt die Bewertung, die im Internet oder die durch Social Media stattfindet, wo das hinführen könnte, sagen wir mal, dass Leute und dann auch wirklich abstürzen und so. Also ist jede Folge, weiß nicht, ist glaube ich auch eine variiert, glaube ich auch immer. Auf jeden Fall zu empfehlen, wirklich sehr zu empfehlen, weil auch jede Folge wirklich großartig geschrieben ist und alles immer sehr dystopisch. Und wenn man das guckt, denkt man sich, ach, ich weiß gar nicht, ob das mit diesem, was weiß ich, Instagram, ob das wirklich alles so gut ist, weil sich da halt.
Gibt es ja auch eine tolle Folge von The Orville.
Ja.
Übrigens. Da ja, ist genau. Das auch so. Da sind die auf einem Planeten, wo genau es nur noch darum geht, dass das ganze Gesellschaftssystem auf Bewertung über Social Media aufgebaut
ist. Ja, die Folge habe ich gesehen, die war sehr gut geklaut von Dr. Who.
Aber also wie gesagt, es geht jetzt nicht immer um was weiß ich, Instagram oder also wenn, dann heißt das da ja auch nicht Instagram. Sondern es gab eine, die hat mich irgendwie richtig beeindruckt, die kann ich jetzt vielleicht auch spoilern, ist White Bear hieß die, da ist eine Frau, die wird einem psychischen Druck ausgesetzt, indem sie läuft irgendwo rum und weiß nicht, was los ist und alle sind scheiße zu ihr, was weiß ich. Und ganz am Schluss die wird terrorisiert psychisch und ganz am Schluss stellt sich raus, dass sie eine verurteilte Straftäterin ist und ihre Strafe ist quasi dieser psychische Terror, aber sie weiß nicht, dass das ihre Strafe ist. Also sie denkt immer, was ist denn jetzt hier los? Warum sind alle so scheiße zu mir und warum wollen die mir...
Gruselig.
Ja, genau. Und die ist sehr, also die Serie ist das Gegenteil Der Doktor und das liebe Vieh.
Genau. Da gucke ich das auch nicht. Es gibt aber, glaube ich, die erste Folge der vierten Staffel ist eine Star Trek-Folge, ne? Kann das sein?
Genau, die Callister, USS Callister. Und das ist jetzt die Folge, was ich meinte. In dieser spielt wieder was mit USS Callister. Also scheint es da entweder weiterzugehen oder genau.
Kann ich mir auf Netflix.
Auf Netflix, genau.
Ja, die ist, da ich kein Netflix erste, habe.
Das war eigentlich eine BBC-Serie. Und die hat, ich glaube, Armando Iannucci hat die, glaube ich, oder was? Egal, auf jeden Fall, ein ganz toller Autor hat die kreiert sozusagen. Und dann hat sie Netflix, es gibt auch eine, als Netflix-Skript übernommen hat oder so. John Hamm spielt auch mal mit. Also es sind auch große Namen dabei.
Genau. Und das muss man halt mögen. Und darum habe ich das halt nie geguckt, weil mir das alles zu ist.
Zu Aber es ist spannend auch. Naja, egal.
Und ist das so aufgebaut, dass es da immer so ein Team gibt oder irgendwas? Oder immer die, oder ist das jede Folge eine andere Story?
Ja, also die hängen, im Endeffekt sind es Kurzgeschichten. Also
ist eine Anthologie-Serie, also dass im Prinzip der gleiche Cast immer in
nein,
anderen
nein,
Rollen
nein, 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 nein.
Auch, also im Endeffekt, auch immer komplett andere Schauspieler.
Ja, also vielleicht, also kann ich jetzt nicht sagen, es sind jetzt 7 Staffeln, ne? Ob da nicht irgendwo mal doch im Hintergrund ein anderer rumläuft. Wie gesagt, jetzt USS Callister, weiß ich jetzt nicht, das könnte sein, dass da auch die gleichen mitspielen, was weiß ich. Oder könnt ihr euch noch an diesen Schweineskandal erinnern? Was Tony Blair? Irgendwie kam doch später mal raus, dass doch irgendein englischer Politiker irgendwie in Studentenzeiten war eine Mutprobe, Sex mit einem Schwein gehabt zu haben. Könnt ihr euch dran erinnern?
Echt?
Oh Gott. Nee. Könnt ihr euch nicht mehr dran erinnern? Ist schon eine ganze Weile her. Und dann gibt es halt so eine Folge, die da, also das war glaube ich in meiner Erinnerung jetzt, ich google in meinem Gehirn, dass die Folge vorher gab, bevor das rausgekommen ist, wo wir einen englischen Politiker sehen, der erpresst wird, weil, also es bezieht sich da auf mutmaßlich hier William Kate auf Kate, also wird eine Junge, die Prinzessin wird halt entführt und um sie freizulassen muss dieser MP, also der englische Prime Minister, PM, der englische Prime Minister muss Sex mit einem Schwein haben, mit einem toten Schwein, damit sie wieder freigelassen wird und ihr nichts passiert. Und später kam raus, übrigens, der Politiker, da gab es in Studentenzeiten als Mutprobe, dass sie das machen mussten. Und ja, da denkst du, oh, ja, ja, ja.
Na, vielleicht hat da wirklich einer was gewusst.
Man weiß es nicht, ne? Genau. Also so, solche Sachen, das ist natürlich alles nicht immer.
Trinkst du da Whisky-Cola?
Genau, aber ich habe den Whisky weggelassen.
Nee, du kannst ja auch keine Cola trinken.
Zero. Zero Zucker. Guck mal, ich habe früher, habe ich ja immer so Wasser getrunken, ne? Und seitdem ich das jetzt mache, trinke ich nur noch Cola.
Zero. Echt jetzt?
Zero. Nein, nicht nur, aber es ist schon. Okay. Mein Cola-Verbrauch hat schon ganz schön zugenommen.
So als Ersatzbefriedigung, oder?
Weiß ich nicht, keine Ahnung. Es ging halt nur irgendwie so, ja komm, mal ein bisschen Cola kaufen und dann ging das so los da rein. Ne?
Okay.
Ja, weil Tee, komischerweise, wenn du Früchtetee nimmst, Früchtetee hat halt auch Kohlenhydrate.
Ne? Ach.
Ja, weil auch, ja, weil von der Frucht halt, ne? Ja, wo das herkommt, genau.
Also ist das so relevant? Wollte ich gerade sagen, ist das so relevant?
Wenn man sagt, ich verzichte auf Kohlenhydrate, ist es relevant, ja.
Ja, aber du schaffst es, also No Carb ist ja effektiv nicht möglich.
Nein, aber es ist jetzt trotzdem genau, chemisch.
Genau, aber je mehr du zunimmst, desto weniger ist es No Carb. Ne?
Ja, logisch. Gut, ja. Ist jetzt doch trotzdem
hier ein chemische Carb
Prozesse.
Und da ein Carb.
Entschuldigung. Hallo.
Was denn?
Es setzt aber trotzdem chemische Prozesse in Gang.
So. Ne? Biochemische, um genau zu sein.
Mein Gott.
Was? Ja. Ich habe dich doch nur bestätigt.
Nee, hast du nicht, Heiko. Du kritisierst einen sogar, wenn du einen bestätigst.
Das stimmt gar nicht.
So große Kunst. Wenn du was an mir auszusetzen hast, Jen, hast du.
Hast du gestern auf der Bühne gesagt, ne?
Genau.
Ah, unglaublich.
Ja, gut.
Ja,
ja. Apropos Bühne, geht ja nun auch bald los mit Sommerkabarett, 12:05.
Können wir vielleicht mal Werbung machen? Ich habe alle Sponsoren im Sack jetzt, Freunde.
Alle Sponsoren.
Alle beiden?
Nee, es sind drei.
Ja.
KVV. Jeder gibt bis zu 5 Euro.
Genau. So. Kartenvorverkauf läuft, hengstmanns.de, kann ich an der Stelle mal sagen.
Nee, mach mal bitte keine Werbung, weil mich hat gestern ein Freund angerufen und hat gesagt, die kommen am und aber er fährt jetzt in Urlaub und er kann die anderen Karten kann er erst nach dem Urlaub bestellen, kommt drauf an, wie teuer der Urlaub ist. Und er hatte jetzt echt Angst, dass nächste Woche dann die Vorstellung ausverkauft ist. Jo. Und ich sage, also, kann ich dir nicht sagen.
Um welche Vorstellung geht es denn, würde ich jetzt nee, speziell Werbung
jetzt
für die
eben
machen.
Nicht sagen. Eben. Ja.
Nein, es geht. Also der Kartenvorverkauf hat gerade angefangen. Es ist jetzt nicht so, dass der Run, also so
mehr. Ja, also
wir haben es ja auch noch gar nicht öffentlich. Wir haben es ja noch gar nicht so öffentlich gemacht.
Da geht die Paste, geht die Montresen, Freunde. Das heißt, dass hier ein bisschen auch.
Naja, so langsam muss ja auch mal, ne?
So ist es. Jetzt ist Heiko weg.
Ich wollte eigentlich gerade die Folge abbinden.
Ja.
Hatten wir, geht ja einfach weg.
Hattest du das
müssen
Feedback?
Wir uns hier miteinander unterhalten?
Wollen wir einfach schnell aufhören, bevor er wiederkommt?
Und ja, wir machen jetzt einfach Stopp und sind
ja.
Weg.
Ja.
Das wäre total lustig, aber es ist für die Hörenden, glaube ich, nicht so spannend.
Naja.
Wahrscheinlich hat es gerade geklingelt, wahrscheinlich kommt ein Paket.
Oder ich muss mal ganz dringend pullern, das hätte auch mal warten können. Weil ja, ich habe jetzt so viel Zeit.
Ja, ich weiß.
Ich hoffe, dass meine Gastherme heute Abend wieder geht.
Ich hoffe das sehr. Na, erzähl doch mal ein bisschen, was ist denn, was muss denn noch jetzt gemacht werden?
Naja, es müssen halt so Schalter ausgetauscht werden und das geht ja alles über Wasserdruck und da gibt es ja so kleine Kupferrohre und jetzt sind aber die Dichtungen von den Kupferrohren zum Beispiel jetzt, weil die immer so oft rein rausgemacht wurden. Und das Lustige ist, ich habe jetzt von meinem, vom Alten, die alte Gastherme habe ich ja noch in der Garage stehen als Ersatzteilspender, ja. Die habe ich jetzt mal rausgerollt. Die steht jetzt vor der Tür. Und wenn jetzt der Klempner kommt, sieht das aus, als hätte ich meine Gastherme, weil es die gleiche Gastherme ist, abgeflext und vor der Tür gestellt.
Ich habe keine Lust mehr.
Nee. Komm, weg. Ich mach jetzt das hier ohne warm.
Und du hast jetzt gerade überlegt, dir noch einen elektrischen Durchlauferhitzer zu kaufen, um das Ding gar nicht mehr reparieren zu müssen, oder wie?
Genau.
Dass ihr bloß noch warm Wasser elektrisch habt.
Ja, aber dafür ist es noch zu kalt.
Wieso?
Weil du keine Heizung hast.
Achso, ihr braucht nachts eine Heizung.
Nee, tagsüber. Nachts nicht tagsüber.
Okay. Ja.
Ja, Heiko kommt jetzt auch nicht. Hat mir eigentlich Feedback?
Nee, also ich nicht. Ich weiß nicht, ob Heiko Feedback hatte. Ja, Heiko,
eine
wir wollten eigentlich gerade die Folge beenden und
du
gehst einfach.
Ich hab doch, wieso wollten wir die Folge beenden?
Na, weil wir thematisch
viel Zeit
sind.
Also ich habe hier noch was? Haufen Themen drauf.
Na dann bitte.
Ich habe doch gerade über das Sommertheater gesprochen.
Ja, ich wollte nur sagen, dass die Werbung, das wollte ich so als Abbinder nehmen. So als,
ja. Toll. Eine ganz tolle.
Hattest du Abbinder. Feedback, Heiko?
Nee, ich hatte keins. Nicht mal
wir
Herr
haben
Krüger.
Jetzt gerade
übrigens noch mal Herr Krüger wollte ich ja noch drauf zu sprechen kommen.
Ja, Herr Krüger.
War vermute ein Gast gestern.
Genau. Und hat eigentlich, also eigentlich hätte ich ihn aufgefordert, dass er doch bitte eine E-Mail schreiben soll. Warte, ich gucke noch mal. Achso, ja, nee, müsste ich ja weitergeleitet bekommen haben, aber ich habe gar nichts bekommen. Herr Krüger, ich bin sehr enttäuscht. Aber Herr Krüger kennt sich sehr gut im Jahr 1974 aus, muss man mal sagen.
Oha, wieso?
Ja, er gab sich so. Also war halt irgendwie 74. Hat er mal gewusst, wenn was aus 74
war. War alles 74.
Okay.
Aber nee, ich habe nichts. Auch, warte, ich gucke nochmal im Spam nach. Man weiß ja manchmal. Oh, 17 E-Mails im Spam. Nee. Aha. Schattenfreunde, okay. Performance-E-Mail, okay, nee, scheint, nö, ist nichts gekommen. Und du hast auch nichts?
Nee, ich habe nichts.
Ich krieg ja nie was.
Ist richtig.
Möchtest du was haben? Soll ich dir was schreiben mal?
Nee, bitte nicht.
Naja, dann. Ja, dann habe ich nichts.
Okay. Dann, wenn man uns erreichen will, Heiko, damit wir wieder was vorlesen können.
Ja. Jetzt habe ich eine E-Mail. Achso, nee. info@h2so.de mit 3o oder irgendetwas @h2so.de. Bei Instagram heißen wir h2so_podcast.
Ja.
Naja, dann haben wir es doch, Freunde.
Ja. Gut, dann hören wir uns, ich würde sagen, spätestens in der nächsten Folge wieder, oder?
Oh. Ja, schauen wir mal.
Das ist ja nicht, Zeit ist man örtlich gebunden. Ihr Lieben, bleibt schön gesund.
Ja, tschüss.
Ja. Wenn Sie einen Klempner aus der Umgebung kennen mit viel Tagesfreizeit, schicken Sie ihn doch bitte nach Igeln.
Danke.
Tschüss.
Und man kommt jetzt wirklich in den Knast, wenn man Hallervorden und von der Lippe sagt?
Ja, und zwar in einen Knast ohne Warmwasser.